Beach volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Stoklos will set. Survival of the fittest. Smith. Here comes Froha. Stop!
Das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
I will destroy your career in this moment.
Deutschland holt Gold! Deutschland holt Gold!
Wenn das Intro endlich mal wieder aktuell ist, Deutschland holt Gold, das wird auf jeden Fall noch ein Thema später. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und gemeinsam mit meinen treuen Kollegen Daniel Wernitz und Alex Walkenhorst haben wir uns jetzt heute mal ganz klassisch bodenständig im Büro von Daniel Wernitz versammelt. Und ich sag mal herzlich willkommen an alle. Moin.
Guten Abend, lieber Dirk.
Grüß dich.
Willkommen in meinem Büro.
Ja, endlich mal wieder nicht so ein Prügel hier in der Hand, den man festhalten muss und dann wieder.
Endlich mal nicht so ein Prügel in der Hand. Alex Walkenhorst 2019.
Ich wollte sagen, dass wir mittlerweile wieder, also wir haben jetzt wieder so einen Greifarm hier und haben das Mikro aufgestellt vor uns und wir könnten theoretisch jetzt in die Hände klatschen, ohne dabei das Mikro fallen zu lassen. Das wollte ich eigentlich sagen und Prügel, weil unsere Mikros sehr schwer sind. Entschuldigung.
Also genau, genau.
Das ja. Verstehe ich. Aber das ist gut, jetzt hat Alex wieder beide Hände frei, kann wieder ganz viel zeigen beim Erzählen.
Ja, genau. Und gegen diese Stange hier hauen, damit es wieder schlechten Ton gibt. Ja, ja. Ja. Ja,
ich finde es übrigens sehr, sehr schön, wie du da gerade sitzt, Alex. In dem Chefsessel, ja,
das war klar, dass das Thema kommt.
Den feinen Laptop auf dem Schoß. Hast du deine Klackerschuhe auch noch an?
Habe ich auch noch
an. Hemd hat er an, eine feine Hose.
Hm, ja, ich komme vom Business-Termin aus München.
An der Säbener Straße?
An der Säbener Straße war ich heute kurz. Einmal kurz ein bisschen.
Das hört sich echt an.
Einmal kurz ein bisschen Business machen und dann wieder zurück. Ja, der Jetset ist real, Leute. Ist einfach so.
Ja, willst du kurz erzählen, was du da gemacht hast?
Weil ja,
jetzt,
auf jeden Fall.
Also spätestens jetzt interessiert es, glaube ich, so ein, zwei Leute zumindest.
Ja, ich bin mit Thomas Kotschian. Zuspieler.
Dem MVP der abgelaufenen Volleyball-Bundesliga-Saison.
Ja, und Jaromir Zachich, eine lebende Legende, nicht mehr spielende lebende Legende, die auch in Düren jetzt ihre Karriere beendet hat, der sich im Nachgang immer noch so ein bisschen für den Erstligisten da um Sponsorenakquise und Pflege und so kümmert und auch ein Jugendprojekt betreut. Mit den Jungs bin ich zum Sponsor vor denen gefahren und die haben, ist auch einer der Sponsoren des FC Bayern München und die haben mal ja ihre Social-Media-Abteilung geöffnet, um dort Fortbildung, Workshop haben sie es genannt. Es war eher so ein Belehren der Dürener Jungs, weil die da echt noch ein bisschen, sagen wir mal, ja, Nachholbedarf haben, wenn nicht sogar entjungfert werden mussten. Und da war ich dann heute dabei, weil, so sieht es gerade aus, wir nächste Woche deren Media Day auch begleiten. Darf ich das auch schon spoilern?
Ja. Ja, klar, warum nicht?
Ja. Ich wollte Dirk schon wieder so.
Also ja, wir wissen ja nicht, wann wir das nächste Mal aufnehmen, von daher, das macht schon Sinn.
Also
ja.
Wir werden nächsten Dienstag, die Jungs sind nächste Woche im Trainingslager und dann werden wir nächste Woche Dienstag dort auch eingeladen und dürfen den Media Day, in welcher Hinsicht wir das machen, das gilt es jetzt noch zu besprechen, was wir da alles kreieren werden, aber es soll auf jeden Fall mehr passieren als nur irgendwelche Mannschaftsbilder und für Bewegtbild sind wir heutzutage in der Volleyball-Szene. so kann man das ja jetzt einfach mal sagen und spätestens jetzt mit dem Input der Säbener Straße. Das ist echt schön, ich sitze hier. Man muss dazu sagen, das haben wir gerade schon festgestellt, Dirk sieht maximal asozial aus,
ja,
in seinem richtig ranzigen Jogger. Also der lag jetzt auch schon 12 Stunden auf der Couch wahrscheinlich heute, ne?
Nein.
So ein klassischer Montag. 11? 10?
Nee, 0%.
Ah, okay, na ja. Gut. Und Daniel kommt gerade vom Training geben, muss man. Also genau, der sah
noch sportlich angemessen
gekleidet und ich sehe einfach völlig unangemessen gekleidet aus. Ja. Ne? Wobei für einen Termin von der Säbener Straße, auch unangemessen, da trägt man auch nochmal andere Sachen, aber ja.
Ja, aber ist gut, weil das war jetzt schon oft eine Frage, die mir begegnet ist in den letzten Tagen und Wochen, dass auch gerade die halleninteressierten Hörer unter uns mich dann auch mal so gefragt haben, ja, wie stellt ihr euch das jetzt eigentlich vor? Ich meine, ihr habt die Halle maximal ignoriert jetzt irgendwie in den letzten Monaten. Wir sagen natürlich immer völlig zu Recht und viele können es auch nachvollziehen, aber fragen dann, wie wollt ihr denn jetzt den Übergang schaffen? Und das wird auch nicht leicht, keine Frage, aber ja, das ist eigentlich die Antwort. Genau so stellen wir uns das vor, dass uns die Aufgabe auch quasi so ein bisschen abgenommen wird. Nämlich mit so Aktionen, dass wir dann mal in Düren sind, vielleicht werden wir mal in Aachen sein, auch da steht noch eine Einladung. Und ich denke mal, das wird auch noch für ein, zwei andere Vereine gelten. Also das ist natürlich auch ein offener Aufruf, wenn ihr Bock habt, dass IGVS, wollte ich schon fast sagen, dass der Onus, dass der personifizierte goldene Onus, bei euch zu Gast ist und irgendwie ein bisschen für Content sorgt, dann ist das eine geile Geschichte und da profitieren, glaube ich, am Ende des Tages wirklich, es ist wirklich Win-Win-Win.
Ja.
Hörer win, wir win und auch für die Vereine ist es definitiv ein Win. Also das macht nur Sinn und dementsprechend werden, denke ich mal, auch die nächsten Monate und die allgemein die Hallensaison ablaufen.
Ja, wenn man jetzt so überlegt, so ein Thomas Kotschian, okay, sowieso so ein Macher und hat jetzt seine ersten Nationalmannschaftserfahrungen diesen Sommer gesammelt, den können wir dann nächsten, also wir werden auch dann nächsten Dienstag wahrscheinlich, nachdem wir da fertig sind, dann die Mikes aufbauen und da auf jeden Fall eine Episode aufnehmen, oder? Nächsten Dienstag dann.
Er ist auch ein guter Mann für, glaube ich, den ja. man auch mal vors Mikro lassen kann. Ja, ne?
aber ja. Björn André spielt in der Mannschaft auch, wenn ich richtig informiert
Oha.
Bin. Ist auch eine
Open Mike.
Fucking Legende.
Riecht nach Open Mike. Müssen wir ja eigentlich Reise nach Jerusalem mit denen machen.
Ja, oh, Theorie.
Zwischendurch also, Musik an und wer dann richtig sitzen bleibt.
Ja, also...
Ja. Und wir kaufen uns noch so ein paar Buzzer vorher, dass auch welche von uns rausfliegen können.
Ja, gut, dann bin ich direkt nach 2 Minuten disqualifiziert und darf nie wieder rein. Es ist aber auch okay, wenn wir solche Gäste dann haben, dann trete ich da gerne von zurück. Das ist echt interessant. Und so kriegen wir den Übergang, glaube ich, ganz gut hin. Ne? Weil überleg mal, ich war heute um 6.30 Uhr, bin ich nach dem. Gestern wurde das letzte wichtige Beachvolleyball-Finale der Saison abgepfiffen, zumindest der Punktesaison. Es kommt ja noch dieses Olympic Qualification Tournament Ende nächster Woche. Aber gestern um 22.30 Uhr wurde das letzte wichtige Finale abgepfiffen und ich saß heute Morgen um 8 Uhr im Flieger nach München zur Säbener Straße, um dort die Hallensaison so mit einzuläuten, möchte ich sagen.
Die Transition ist wirklich
fließend. Die ist real jetzt gerade.
Ja.
So. Deswegen sehe ich auch richtig zerstört aus, glaube ich. Seht ihr mir das an, dass ich so müde bin?
Nee, das geht Outfit. Noch. Aber allein die Tatsache, dass wir vorhin kurz bei dir im Auto saßen und ich habe auf einmal dieses Energy-Getränk, ich möchte den Namen natürlich nicht nennen.
Nee, bitte nicht. Ich schäme mich auch dafür, aber es geht nicht.
Habe ich da gerochen und dachte so, das, Herr Walkenhäuser, da muss er echt müde sein.
Ja, jetzt um die Podcast-Aufnahme geht es nicht mehr. Ich mache mir eher Sorgen um die Fahrt gleich zurück aus Köln nach Essen, weil ich bin wirklich richtig drüber. Also,
man sieht auch echt, dass du ein Amateur bist. Du hast dir, glaube ich, den schlechtmöglichsten Energy-Drink rausgesucht, den man so haben kann.
Das schmeckt auch richtig scheiße. Muss man dazu sagen. Ja. Aber ja, ich bin ein Amateur dahingehend. Also du kannst mich da gerne belehren. Es wird auch nicht so oft passieren.
Nee, ist auch Müll. Ja. Energy Drinks, also wirklich. Da sind wir auch rausgewachsen, glaube ich, inzwischen. Ab einem gewissen Alter, ab 30, muss man da auch langsam aufhören und auf andere
Präparate. Und dann Präparate. Nur noch Pilz trinken. Dirk Funker Fischel 2019.
Dann greife ich lieber auf die gute alte Koffeintablette oder sowas zurück, bevor ich mir dann da
so hier so ein.
Ja, natürlich.
Geil. Sowas brauche ich dann mal. Das ist gut. Ja. Wirkt das auch so wie dieses.
Also auch wirklich Beach-Tipps vom Amateur. Also je nachdem, was du so für ein Typ bist. Ich meine, gerade so morgens früh irgendwie 8.30 Uhr das erste Spiel zu haben. Aber
so ein Typ
haben,
wie du bin ich da nicht. Ich bin dann wach, wenn ich wach sein muss.
Ja, aber deswegen ja auch vom Amateur, vielleicht auch für Amateure, weil da nicht alle immer so ready sind. Also auch das kann Mittel sein. Viele ballern sich dann immer die Sachen
kriegt
rein
man mit die
viel
Säure
und
was,
viel Kohlensäure und gehen dann mit Bauchschmerzen aufs Turnier. Ist alles schon passiert. Also so ein Medical Timeout wegen, ich scheiß mich gleich ein, weil ich mir 2 Rockstar reingezogen habe. Habe ich alles schon miterlebt. Nicht ich selber, weil ich die Kacke nicht mache, aber das passiert. Und von daher, ja, gibt es bei der Apotheke, gibt es überall. Das ist ja das Schlimme. Weil theoretisch, du kaufst dir dann so ein kleines Paket mit, weiß ich nicht, 50 Tabletten und da ist halt eine letale Dosis drin.
Ja.
Wenn es schief läuft, dann ist ja auch alles schon mal passiert. Diverse Leute sind schon an Koffeinüberdosen dann wirklich gestorben. Passiert natürlich nicht, weil du haust dir keine 10 Tabletten rein, aber ja, an sich auch schon eine krasse Nummer.
Aber das ist eine gute Sache, das mache ich mal. Ich bin ja sehr affin bei Koffein, weil ich einfach auch keinen Kaffee trinke und so.
Das stimmt. Das
ist gut, ja.
Das außer um Daniel zu ärgern.
Du trinkst nur meinen Kaffee.
Ja.
Ja, das ist aber nur, damit du den nicht trinkst. Das ist was anderes, Ernie. Ja. Ja. Schön, dass wir mal off-topic komplett angefangen, würde ich sagen.
Ja, ist doch super. Und Transition zur Halle ist ja auch real in dieser Episode. Vielleicht hat man es in der Überschrift schon gelesen, wahrscheinlich eher nicht. Aber wir werden natürlich nachher, so gut es geht, das steht jetzt schon mal in Klammern mit 1-2 Ausrufungszeichen drumherum, natürlich die Hallen-EM der Damen und diesen 6. Platz, da werden wir später noch drauf kommen. Warum
da bin ich echt mal gespannt auf die Erklärung.
Ich warte ehrlich gesagt auch noch auf die Nachricht, bitte. Muss mal gleich nachgucken, weil ich hab da so 1-2 Spitzel, die mir da natürlich ein bisschen zur Seite stehen, wenn ich selber die Informationen auch nicht alle habe bezüglich Halle und da warte ich auf eine Nachricht und dann kann ich euch das später erklären, woran das liegt. Aber das werden wir später besprechen, aber weil es natürlich das zweitwichtigste Beachvolleyball-Turnier in diesem Jahr war und normalerweise wäre es das Wichtigste, wenn keine WM angestanden hätte, die World Tour Finals in Rom und da gibt es genug Storylines. Also ich glaube, erstmal das Turnier an sich kann man schon fast nochmal besprechen. Das soll wohl spektakulär gewesen sein und auch nochmal gerade im Vergleich zu Wien oder auch Gstaad nochmal auf eine andere Art und Weise wirklich ganz besonders. Aber natürlich, das Sportliche steht im Vordergrund. Die Queen ist zurück. Das hatten wir, glaube ich, schon mal als Überschrift für eine Episode. Und diesmal aber wirklich und dann vielleicht nochmal mit einem Fragezeichen dahinter dann irgendwie da hinschreiben, aber sie ist wieder zurück. Goldmedaille bei den World Tour Finals, keiner hätte damit gerechnet. Tole Wickler standen nebenbei auch ganz kurz mal im Finale und haben eine Silbermedaille
sich damit untergegangen so ein bisschen, ne?
Ja, fast schon wieder untergegangen tatsächlich. Ja, ich glaube überraschend steht schon mal fest und jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen aufklappen, was da passiert ist.
Wo fangen wir denn an? Ich habe überhaupt keinen Plan. Also wir müssen Gold anfangen, eigentlich. Also das ist ja das ist das, was Gold alle anfangen. Beschäftigt. Wir haben heute Nacht, muss ich mal sagen, jetzt ist Montag, jetzt ist 22 Uhr oder so. Gestern das Finale wurde um, weiß nicht wann, abgepfiffen. Und wir haben einfach gestern Abend um 11:30 kriegen wir Nachrichten auf unser Instagram-Account, ob denn kein Content zum World of Final kommt. Ja. So, da frage ich mich, Leute, habt ihr alle Lack gesoffen oder was? Also wann und wie stellt ihr euch das vor, wie lange so eine Episode hier dauert und wie wir das vorbereiten und was auch immer? Und also es stand ja im Raum, ob wir gestern Abend aufnehmen und haben uns dann aufgrund der zwei Finalteilnahmen. Haben uns dann auch aufgrund der zwei Finalteilnahmen, weil es wirklich richtig spät wird, dazu entschieden, es heute zu machen, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, das vorzubereiten und alles. Und also, naja, gut. Und an die Leute da draußen, die dann bei uns auf dem Instagram-Account vergeblich die Ergebnisse suchen, machen wir nicht. Die findet man überall so.
Ich wollte gerade sagen, dafür gibt es genug Seiten, auch unter anderem die Person, die dahinter steht, hat uns und wahrscheinlich auch mich dann privat auch nochmal angeschrieben, aber da gibt es ja dann Seiten auch für und da kann man mal kurz einen Shoutout geben. Beach Volley Live ist da so ein Instagram-Account, der euch da wirklich mit den ganzen News dann versorgt und seinen Stories da vielleicht auch nochmal ein, zwei Comments zu macht. Das ist genau das, was ihr da findet, aber das werdet ihr bei uns nicht finden.
Das sind richtig gute Synergieeffekte, dieser Seite mal einen riesen Shoutout zu geben.
Der ist wirklich zeitlich
Matthias Braun hängt dahinter. Und der macht da wirklich, jetzt guckt ihr so, ich meine schon, das ist der komplette Name.
Ist richtig.
Und der hängt da wirklich, also ich weiß gar nicht, was macht der beruflich? So, aber der hängt da jedes Mal, jede Sekunde, wo das Spiel abgepfiffen wird, hat er da die Ergebnisse drin, ne?
Ja. Investiert da wirklich viel Zeit. Ich sehe gerade, bei Instagram sind es knapp 700 Abonnenten und für die Zeit, die ihr investiert, ist das auf jeden Fall viel zu wenig.
Ja. Weil klar, er macht natürlich auch nur Ergebnisdienst, das muss man ganz klar sagen.
Deswegen distanzieren wir uns auch da ein bisschen davon. Wir stellen uns halt Content anders vor, aber das, was er da macht, ist völlig legitim und erstmal extrem nützlich für viele Leute.
Hundertprozentig.
Ja, weil du es halt nicht selber verfolgen musst, du kriegst alles von ihm angefüttert und von daher lohnt sich das. Aber deswegen wird man sowas bei uns nie finden und was sollen wir denn machen? Sollen wir eine Instagram-Story machen mit, wow, klasse Leistung, Laura, Maggie, wir sind so stolz auf euch? Nein, das wäre nicht authentisch und das ist auch nicht der Content, den wir verbreiten
aber
wollen.
Aber stolz sind wir da trotzdem, oder?
Also sind wir.
Ja.
Ich habe ja aber gesagt.
Das hätte ich gestern ruhigen Gewissens, hätte ich das
na klar, aus dir reinhauen können. Das macht aber in unserem Sinne.
Wir machen keinen Ergebnisdienst.
Ja, genau so. Wir also machen das jetzt gestern das, was
wäre
jetzt
theoretisch
machen.
Mal, wäre theoretisch so ein Fall gewesen, wo man kurz dann was zu hätte in die Story reinhauen müssen. Aber
Hashtag wow. So.
Okay. Aber trotzdem wird es keinen regelmäßigen Ergebnisdienst von uns geben. Kann sein, dass wir dazwischendurch mal was zu schreiben oder was zu posten.
Vielleicht haben wir manchmal passieren. Schwache Momente. So.
Ja. Oder vielleicht hat Dirk auch wieder ein paar Highlights gesehen, die er kurz zusammenschustert, wo dann
das ist was anderes. Dahinter
kommt. Ja. Genau, aber das ist dann eben kein Ergebnisdienst.
Auch das ein bisschen komplizierter, weil viele ja festgestellt haben, war ja ein bisschen kompliziert. Erst sehr, sehr geile Geschichte, man konnte alle Spiele auf YouTube sehen, aber nur bis zum gewissen Zeitpunkt, nämlich als DAZN dann übernommen hat und DAZN sich natürlich exklusive Rechte dafür gesichert hat und auch dementsprechend war es halt ein bisschen schwieriger da, sich das Material zu holen. Aber ich glaube, das Material hat jeder gesehen. Erstmal, das ist ja auch wieder das Geile. Ja. Diesmal konnte man wirklich alles mitbekommen und es war spektakulär. Also wir werden später noch auf Clemens und Julius kommen und auf den Turnierweg, auf den Baum, die da hatten, aber für den Weg, den da Laura und Maggie wirklich gemacht haben, da gibt es dann auch keinen in Klammern setzen und irgendwie sagen, ja, aber nee, die haben sich da ins Finale gekämpft, gute Teams geschlagen, lustigerweise dann nur wirklich im Gruppenspiel gegen Borgasude verloren, danach aber wirklich alles aus dem Weg geräumt und spätestens ab dem Halbfinale wirklich sehr, sehr überzeugend. Ich glaube, über Laura müssen wir nicht groß reden. Ich fand sogar eigentlich für mich die Überschrift im Halbfinale war sie noch nicht mal überragend.
Musste sie auch nicht sein.
Sein, weil auch die Gegnerin Heidrich und Verger Depré da natürlich vielleicht nicht eine Glanzleistung gezeigt haben. Wir können darüber diskutieren, inwiefern das vielleicht auch ein gutes Matchup ist gegen die beiden.
Ich fand das Halbfinale kein gutes Beachvolleyballspiel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gerade auch dann im Vergleich zum Finale, was wir dann noch gesehen haben, war das schon noch ganz was anderes. Aber ich glaube, ja, wir können direkt auf das Thema kommen. Und das ist wirklich, also da gab es ja gestern auch, glaube ich, einen sehr emotionalen Instagram-Post. Werden wir jetzt nicht vorlesen. Guckt einfach mal auf die Seite von Laura Ludwig 86. Da sollte sie eigentlich auch mal kontaktieren, wer den originalen Laura Ludwig-Account besitzt. Ja. Aber ist ja immer schwierig mit dem blauen Haken und so weiter. Naja, aber eine sehr, sehr emotionale und persönliche Nachricht gerichtet an Maggie Kosuf, wo sie da wirklich alles berichtet. Und
ich lese jetzt mal live selber mich. Ich habe den nicht gesehen, glaube ich.
Der ist doch gut.
Erzähl mal weiter ruhig.
Nein, und eigentlich alles richtig beschreibt. Natürlich, vielleicht sogar ein bisschen beschönigend, aber auch darauf eingeht, ja, es gibt Zweifel und der Weg war unglaublich hart und manchmal denkt man so, die Partnerschaft ist jetzt vielleicht auch am Ende angelangt, aber am Ende einfach nach dieser Reise und dann trotzdem noch dran zu glauben und weiter hart zu arbeiten, ist das natürlich maximal befriedigend, erstmal für sie, aber auch einfach dann mit Stolz verbunden, die Partnerin neben sich zu sehen, die da auch viel durchgemacht hat, selbstverständlich in den letzten Wochen viel Kritik eingesteckt hat und dann da diesen Erfolg bei diesem Turnier zu haben, natürlich gerade auch für eine Laura Ludwig, die schon alles erlebt hat in der Karriere, auch für sie da, glaube ich, ja, ein Riesenmoment ist.
Geiler Post.
Ja, total.
Fuck, der ist total richtig geiler gut. Post. Der, ja. Da liest man natürlich auch raus, dass diese ganze, das, was wir schon immer geteasert haben, dass da unfassbar viel Unsicherheit, diese, also Unzufriedenheit auch diese Saison war. Aber der ist mal on point. Da muss man mal sagen, das ist der beste Post, den Laura Ludwig bisher je gemacht hat, glaube ich.
Und den hat sie auch selber gemacht wahrscheinlich.
Den hat sie ziemlich sicher selber gemacht, ja. Ich glaube aber, den ihren Account macht sie sowieso selber, glaube ich. Aber der Team-Account halt nicht. Aber ja, also Hut ab, muss man einfach mal sagen. Das ist einfach mal ein Liebesbrief, öffentlich, an ihre Partnerin, die sie wahrscheinlich dieses Jahr auch mit viel, viel leeren Blicken und Unverständnis hat manchmal, ich will nicht sagen, auf dem Feld stehen lassen, so, das hat sie nicht gemacht. Ich finde schon, man hat ihr die Unzufriedenheit angesehen, aber sie hat irgendwie immer noch als Vollprofi und als Outstanding Athlet irgendwie versucht, das so ein bisschen runterzudrücken. Aber wer sie kannte und wer sie auch aus der Zeit mit Kira kennt, weiß ja, dass da viel im Busch war.
Man sieht das schon, also ja, dass dann zwischendurch die Körpersprache halt so ein bisschen, also unzufrieden einfach klar ausspricht. Und man liest es ja auch da zwischen den Zeilen, dass es die Saison über Unzufriedenheit gegeben hat und Zweifel nicht nur von außen. So, euer Video ist immer noch nicht online. Da
können wir jetzt auch wegschmeißen.
Jetzt wäre es eigentlich wieder gut gewesen, wenn wir es released hätten. Ja, weil dann hätten wir sagen können, boah, wir hatten mit allem recht und jetzt genau hat sie die 1, 2, 3 Punkte, die wir angesprochen haben, umgesetzt und deswegen waren sie jetzt erfolgreich. Ja. Im Nachhinein wäre es clever gewesen.
Ja, aber jetzt muss man mal gucken, seit wann ist die Leistungskurve, geht sie so nach oben, seit Wien? Kurz davor hat es ein bisschen Veränderungen im Trainerstab gegeben. Jürgen Wagner hat sich da ein bisschen zurückgezogen. Frei nach dem Motto, weniger ist für Maggie vielleicht ein bisschen mehr, weil die sich mit Freiheit mehr entfalten kann oder so. Wenn sie so ein Typ ist, ist es okay. Jürgen hat 10 Jahre anders gearbeitet mit Julius und Jonas damals, gerade in Kombination mit Hans Vogt. Mit Kira und Laura hat er auch anders gearbeitet. Wenn Maggie das braucht, heißt das ja immer, ich glaube, das hatten wir schon mal, ne, dass es dann eigentlich eher ein Schritt ist zu, jetzt mach deine Spielfähigkeit, aber entwickeln tun wir dich nicht mehr so sehr. Aber wenn ohne Entwicklung und Spielfähigkeit und Spaß und Selbstbewusstsein reicht, um World of Finals zu gewinnen, weil Laura Ludwig outstanding ist, das hat man im Finale auch wieder gesehen, dann muss das vielleicht auch nicht sein. Ne?
Ja, das war ja genau das, worüber wir nach der WM gesprochen haben. Du brauchst an Lauras Seite eine Partnerin mit Sideout-Funktion. So, und
viel mehr brauchst du nicht, stimmt. Jetzt hat Maggie dieses Turnier auch sehr gut geblockt und so. Also es ist
da war deutlich mehr als Sideout-Funktion da.
Ja, jetzt kann man höchstens darüber reden, warum spielt die dieses Turnier so gut? In Italien fühlt sie sich wohl, so, ist ja ihre zweite Heimat mehr oder weniger.
Das kommt auch übrigens ein großartiges Moment, das war natürlich Chapeau, Klack und besser kannst du nicht wirken. Auf dem Center Court nach diesem Interview, wo sie erst noch auf Englisch sagt, ja, ich habe no words und dann sie nochmal penetriert wurde da von dem Moderator und gesagt wurde, ja komm, jetzt sag doch einfach von deinem Herzen, sag irgendwas und dann haut sie natürlich raus auf Italienisch, dann wirklich, ja, dann mache ich das hier aber auch richtig und mache dann da irgendwas da an die Fans gerichtet, das war natürlich absolut perfekt. Also geiler Moment, ja,
das habe ich nicht mehr mitgekriegt, aber
den sie sich dann, ja, in dem Sinn auch verdient hatte.
Ja, ja, komplett. Jetzt eine Frage, ne? Du hast vorhin gesagt, zweitwichtigste Turnier. Ist es das? Ich habe keine Ahnung. Die schreiben hinter ein 5-Sterne-Turnier World of Finals hinter und dann, das ist wie wenn du beim Tennis dieses ATP-Finals-Turnier irgendwann in Shanghai im Oktober oder so als das eins der wichtigsten Turniere.
Außenwirkungsmäßig schon. Und wir werden noch
Titel
später,
ist, den du sonst ja, nicht, ja.
Und wir werden später doch auch wieder drüber reden, bei den Männern. Molsorum, das beste Team der Welt, bei den zwei wichtigsten Turnieren oder die Turniere, die am wichtigsten wirken nach außen,
haben's Halbfinale.
Gewinnen sie nicht.
Ja.
Und dann gewinnen am Ende deine Russen,
meine
die
Russen
zu den Höhepunkten dann da
so
sind. Da werden wir drüber reden müssen später. Aber deswegen würde ich sagen, ja, es ist das zweitwichtigste Turnier. Und da, ja, also großartige Leistung. Ich meine, wir haben Block, hast du jetzt eben schon erwähnt, aber ein Punkt, den haben wir auch in dem Video, was noch nicht released wurde, angesprochen.
Keiner glaubt uns, dass es das Video
gibt. Herausragend aufgeschlagen. Also wirklich, der Aufschlagsdruck, den Maggie Kosuch da an den Tag gelegt hat, das war schon richtig gut. Und dann ist es für mich auch wirklich die Formel. Und für mich wurde es in dem Sinne überdramatisiert, weil wir haben da auch auf hohem Niveau alles auseinandergenommen, weil man natürlich auch immer im Hinterkopf hat, Maggie Kosuch, die Weltklasse-Hallenspielerin, die eigentlich besser sein müsste.
Ja.
Und haben dann angefangen, Bewegungsmuster auseinanderzunehmen und aller Hans Vogt zu sagen, was müsste man ändern, um irgendwie da noch mehr Erfolg zu haben. Ey, aber man darf ja auch mal nicht vergessen, wir reden hier nur mal über einen Damensport, wo du letztendlich mit Physis immer noch viel machen kannst. Und wenn wir mal an eine Sarah Pavin denken und da mal Bewegungsmuster analysieren wollen, also du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht technisch perfekt sein, du musst von deinem Bewegungsabläufen nicht perfekt sein, um auf allerhöchstem Niveau gut Beachvolleyball zu spielen. Und das, was sie machen musste, nämlich Sideout auf einem okayen bis guten Niveau spielen, sehr gut aufschlagen und gut blocken, hat sie getan. Dazu hat sie auch noch solide zugespielt. Und dann ist ja wie immer die Formel, wenn sie so aufschlägt und wenn sie, also aller Hans Vogt, stell die Formel wieder auf. Wenn Maggie Kosuch pro Satz 3 bis 4 Breaks selber produziert und dann hinten eine Laura Ludwig noch 3 bis 4 ausgräbt, wie sie es immer macht, dann kann sie sich 5, 6 Fehler erlauben. Und auch dumme Fehler teilweise.
Und dann müsste Laura ja für 3, 4 müsste Laura ja noch einen schlechten Satz haben. Das kommt ja noch dazu. Das sind ja eher 7, 8.
Das ist ja noch.
Ja. Dann kannst du dir 10 erlauben und gewinnst.
Ja.
Ja. Und dann bist du auch immer in Führung und so. Und dann ist auch alles, ja, das ist so.
Ja, und es kamen natürlich auch noch ein paar Sachen zusammen. Also ich erinnere mich da auch an 1, 2 Szenen. Da war sie dann wirklich schon am Limit. Also am Limit für ihre aktuellen Verhältnisse hat wirklich alles geklappt. Also wenn du mal bei der guten Duda mal ins Gesicht geguckt hast, als dann der dritte halbgare Shot da irgendwie hinten auf der Linie fiel und sie kurz vorm Ausrasten war, weil sie den wieder auslassen wollte und am Ende hat er doch wieder die Linie gekratzt. Oder ich erinnere mich an einen Ball aus der Transition aus einer, ach, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber spielt Laura den perfekt ans Netz.
Perfekt,
ich glaube, Maggi hält keinen Abstand.
Brasilien faked.
Ja.
Meinst du den?
Ja. Genau. Und Maggi hat irgendwie schlechten Abstand zum Ball, kann dann nichts mehr machen und ist es komplett blockfrei. Sie müsste den auf 2,5 Meter eintrümmern, das Highlight der Saison liefern. Und was macht sie? Sie pokt das Ding irgendwie hinten wieder auf der Linie. Also an sich
über die fakende Blockspielerin drüber, genau.
Ohne zu sehen, dass die weg ist wahrscheinlich.
Katastrophale Lösung eigentlich. Ja, aber an so einem Tag und an so einem Abend.
Oder in so einer Woche, muss man ja auch mal sagen, seit dem ersten Gruppenspiel haben sie dann, ja, dann ist es halt verdient. Ne? Anders kann man es ja nicht sagen. Also es ist und sie haben ja wirklich auch keinen Fallobst da geschlagen. Ja?
Nein.
Es ist am Ende.
Und das, was wir sonst auch gesagt haben, im Zweifel halt einfach mal früh feste ranhauen, hat sie genauso gemacht. Ich erinnere mich an 1, 2 Ballwechsel, wo Laura hinterm Feld sogar noch dann die Annahme eingefangen hat. Den perfekt, muss man mit dazu sagen, Richtung Netz noch ranschiebt und Maggie dann einfach lang, hart, diagonal drauf und dann wächst da auch kein Gras mehr. So, im Zweifel kommt er halt hoch zurück. So.
Ja,
ganz genau.
Natürlich. Also du kannst auch in den Spielen kannst du wieder raufgehen und da 6, 7, 8, 10 raussuchen, wo du sagst, das müsste eigentlich anders sein. Da waren auch wieder so eine Aktion bei, was wir ja alle lieben, wenn dann irgendwie aus einem ganz, ganz schwierigen Pass, gerade wenn du dann als Right-Side-Hitter dann da rangehst, kriegst du ihn komplett aus dem Rücken und dann macht sie da wieder ohne Anlauf auf einmal einen Blicksprung und will dann einen verrückten Cut spielen, den sie dann in die untere Netzkante macht. Ja. Das sind dann halt wieder Aktionen, da sagst du, das geht nicht. Aber ja, wie gesagt, wir haben die Formel aufgestellt. Am Ende hat es dann gereicht, es lief viel zusammen. Man muss natürlich dazu sagen, werden sie jetzt auch im nächsten Jahr alle Turniere auf einmal gewinnen oder nur Medaillen holen? Nein. Weil dafür ist die Basis bei dem aktuellen Skillset von Maggie Kosuch im Sand ist dafür nicht gegeben.
Ja.
Ich habe schon länger eigentlich behauptet, du müsstest auch damit, gerade mit dem Vergleich zu anderen Spielerinnen, die es ja auch zeigen, obwohl sie nicht perfekt sind, oben dabei sind. Und im Damenbereich ist es ja allgemein momentan so, wie viele Teams, wo du vor dem Turnier sagen könntest, boah, die haben eine Chance auf eine Medaille. Ich würde fast sagen 10.
Ja, ja, es ist mittlerweile bei den Frauen sind es viele, ja. Also gerade, weil jetzt auch plötzlich ist noch ein zweites Schweizer Team, die wir eigentlich schon auch, also die so, die den Sarg ja auch schon fast zu hatten für die Saison. Ja,
aber die haben jetzt echt den entscheidenden Schlüssel gefunden.
Ja,
dadurch, dass sie jetzt klar gemacht haben, Joanna Heidrich ist feste Blockerin und die Anouk hat sich jetzt wirklich gut eingefuchst.
Ja, aber sie spielen auch stabiler Sideout und andere zu spielen ist auch besser. Die sind jetzt zum Ende richtig gut reingekommen und haben sich jetzt schon wieder, die Vierter sind die geworden? Ganz knapp nur, ne? Die sind, die spielen um Platz 3, genau. Die haben gegen Patricia
14,
Rebecca.
16.
Ja, das war ein knappes Ding auch. Ja, und die sind jetzt auch wieder, also bei, ich habe mir heute auf dem, im Flieger auf dem Weg zur Sebener Straße, habe ich mir, ich komme noch auf 10 Mal, Leute, keine Sorge, habe ich mir kurz mal so das provisorische Olympia-Ranking angeguckt. Lass uns da nicht drüber sprechen, ich bin da jetzt, aber ich habe ein bisschen geguckt, alter Vater, die letzten Wochen haben da richtig Ergebnisse geschoben. Also bei den Männern, so Samoilov Smedins, das hat man schon mal geteasert, jetzt Laura und Maggie da tiefst drin. Bei den Männern ganz viele Teams, die noch nicht im Ansatz 12 Turniere haben. Da darf man auch so zum Beispiel jetzt mal so Fahren aus Pfanderfelde nicht vergessen, die einfach 4, 5 gute Ergebnisse haben und 4, 5 richtige Rotzergebnisse und dadurch weit hinten. Aber die Rotzergebnisse kriegst du immer durch Average-Ergebnisse wieder aufgefüllt. Also das wird ein richtig heißer Tanz. Der Kalender ist noch nicht raus, aber diese
Olympia-Quali. Was würdest du jetzt sagen bei Laura und Maggie? Prozent.
Ob die es schaffen direkt?
Aktuelle Chance, sich direkt aufgrund der besten gesetzten Teams sich dazu qualifizieren.
Ich würde jetzt, Daniel geht ja auch mal mit Tendenzen. War das nicht immer Daniel, der mit Tendenzen gegangen ist?
Ja,
ich würde jetzt sagen,
das war gerne mein Call meistens. Ja.
Ich würde die Tendenzen, also aufgrund der, aufgrund von Lauras Performance, weil die ist auch in der zweiten Saisonhälfte jetzt, sie hat das bei der WM phasenweise gezeigt und jetzt zur zweiten Saisonhälfte immer besser geworden. Jetzt hat sie wieder wirklich Outstanding-Spiele dabei. Sie fällt also nicht mehr unter ein Mindestniveau und kann das Team tragen. Und Maggie, sorry, so ein Erfolgserlebnis macht auch schon viel aus. Jetzt haben die, plus natürlich, das haben wir auch schon 1000 Mal besprochen, das sind jetzt wieder 600 Ranglistenpunkte für jeden. Das ist eine viel, viel bessere Setzung. Du bist jetzt jedes Mal im Hauptfeld, nicht so wie die Quali. Du darfst ja nicht vergessen, die haben auch die ganze Saison hauptsächlich Quali gespielt. Ne? Jetzt sind die regelmäßig im Hauptfeld bei den nächsten Turnieren. Also ich sage, seit diesem Wochenende ist es bei den Frauen Und da muss man ja im Endeffekt schon fast sagen, Gott sei Dank so, dass sich die zwei Teams, die sich hoffentlich zu den Olympischen Spielen qualifizieren, die letzte Woche bei den deutschen Meisterschaften im Finale standen, da ein gutes Spiel gemacht haben, jetzt nicht an ihrem absoluten Leistungslimit gespielt haben, ist es auf einem guten Weg, dass wir sagen können, wir qualifizieren hoffentlich zwei Teams zu den Olympischen Spielen. Auch wenn das natürlich vor dieser Olympia-Quali so eine Selbstverständlichkeit war, aber nach der Saison muss man ja sagen, hat ja keiner mehr mit gerechnet. Stell dir mal vor, Laura und Maggie, die kriegen in der ersten K.O.-Runde, kriegen die Brasilien, glaube ich, zugelost, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Maria Antonelli Carol, ja, haben wir bei der WM gesehen, können sie gegen verlieren, dann scheiden da 17. aus und dann stehen die da. Dann ist das nämlich auch kein gutes Ergebnis und dann haben sie noch keine richtig guten Ergebnisse gemacht, außer den 1.5. in Wien. Und dann sind sie weit davon entfernt. Und dieses eine Ergebnis jetzt pusht halt wie Sau. Prozente?
Ja, hau mal raus.
Boah. Also Borgasude sehe ich, wenn sie sich nicht verletzen, ne, das ist immer so, wenn keine Verletzung kommt, sehe ich bei 90% qualifiziert, weil die einfach im Durchschnitt, und die machen dann auch immer mal wieder, das haben wir ja letzte Woche besprochen, 3-4 gute Ergebnisse noch. Und Maggie und Laura, würde ich sagen, mittlerweile mit dem Ergebnis jetzt, das ist das beste Ergebnis, was ein deutsches Team, mit Abstand beste Ergebnis, was ein deutsches Team dieses Jahr gemacht hat, kannst du schon fast auf 75 dann bringen, weil so ein Ergebnis ist richtig dick. Es ist einfach so. Und es kommt nur noch ein 5-Sterne-Turnier. So wie der Kalender es bisher hergibt, das wird auch wieder in Italien sein, wo gemerkt. Das wird wohl Mailand sein, irgendwie Mitte Juni. Das ist das letzte Turnier in der Olympia-Quali. Ja, und dann, das ist jetzt sehr optimistisch. Hat sich total verändert. Letzte Woche hätte ich gesagt 30% das zweite Team. So, ne? Aber das ist halt ein mega, mega, mega großes Ergebnis. Was hättest du denn gesagt? Hättest du jetzt gedacht, ich gehe niedriger dran? Du guckst jetzt gerade so.
Ich habe einfach nur gefragt. Finde ich interessant.
Ja, ich kenne die Rangliste jetzt nicht komplett, aber das ist einfach ein richtig fettes Ergebnis.
Es ist halt krass, wie schnell das einfach geht, wie schnell wie diese Welt ist. Und das will ich ja auch nochmal kurz thematisieren. Ich glaube, deswegen ist es ja auch so emotional und so besonders. Wenn, natürlich, es kommt hinten raus auch noch ein Turnier, aber sagen wir jetzt mal, Ludwig Kosuch gehen 1-2 in diesem Turnier. Dann lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass zumindest mal thematisiert wird, ob man nicht vielleicht das Team aufbricht und Laura dann im Continental Cup vielleicht mit einer anderen Person eine bessere Chance hat, sich da für Olympia zu qualifizieren.
Ja gut, dadurch,
dass da würde ich fest davon ausgehen.
Ja, oder ganz ehrlich, das steht auch in dem Post von Laura jetzt hier so drin, es gibt Zweifel, ob ich noch gut genug bin, ob ich es noch kann oder sonstiges. Ja. Ey, hätte auch sein können, dass Laura einfach nach der Saison sagt, vielleicht war es jetzt ein Turnier davon entfernt, dass Laura sagt, ich habe keinen Bock mehr.
Auch das?
Kann doch sein.
Aber so schnell kann sich alles ändern.
Leistungssport ist geisteskrank. Ne?
Ja, ja. Jetzt werden die auf jeden Fall den Weg gehen.
Na klar, jetzt sind die auch immer im Hauptfeld.
Sie werden sich wahrscheinlich auch qualifizieren jetzt.
Ja.
Und das ist halt krass, wie ein Turnier das einfach alles ändern kann.
4-5 Tage.
Mhm. Ja.
Ja. Das ist echt extrem.
Deswegen. Das ist auch natürlich das Geile am Sport.
Ja, ist es auch.
Wirklich.
Ja. Ja. Wir müssen das jetzt noch ein bisschen, das war überragend. Jetzt haben die das World to Final gewonnen.
Ja.
Und du wolltest auch noch auf das Event zu sprechen kommen, ne? Ich fand's cool, muss ich sagen, so von außen betrachtet.
Ja, wir haben da ja ein, zwei Nachrichten bekommen vom Team Borgasude, habe ich zumindest in unseren DMs mal kurz gesehen.
Du hast in unsere DMs geguckt?
Ja, ich wollte sagen, ich gucke nicht oft rein, aber ich habe unter anderem auch gesehen, dass selbst das Veganistenschwein versorgt worden wäre. Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich auch was zu essen bekommen, auf jeden Fall. Nee, aber soll wohl höchst professionell gewesen sein. Und ich habe auch bei anderen Athleten das auf den Seiten gesehen, die waren alle sehr zufrieden. Also stimmungstechnisch muss man, glaube ich, auch gar nicht groß übersteigen. Das wirkt in Italien auch noch sehr reserviert. Man müsste ja meinen, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Heißblut da unterwegs ist bei den Italienern. Aber ich hatte das Gefühl, das war jetzt auch nicht vergleichbar, also nicht annähernd vergleichbar jetzt natürlich mit den österreichischen Events. Teilweise war es auch nicht komplett voll,
das
auch in den Vorrundentagen.
Ne? Ja, war auch bei den Finals
nicht komplett voll.
Nee. Also gerade so, wenn du hoch in die Ecken geguckt hast, klar sind auch die schlechtesten Plätze so, aber voll war es nicht.
Ja.
Aber ganz ehrlich, wie viele Sponsoren hast du gesehen, außer die FABB-Sponsoren, wo da irgendwie DB und was weiß ich hinten sind, das sind die FABB-Sponsoren. So, ansonsten eigen akquirierte Sponsoren hatten die gefühlt gar nicht. Das heißt, es ist irgendwie aus Sportpolitik oder und was weiß ich und nationalem Verband gestemmt, dieses Event. Und dann nimmst du Eintritt, weil du bist den Sponsoren nichts schuldig. Du generierst ja keine Reichweite. Du musst nicht sagen, wir hatten 100.000 Besucher. Das heißt, jeder, der da war, vom ersten Tag an, glaube ich, hieß es irgendwie, dass du 10 Euro für das Eventgelände zahlen musst. Und wir hatten uns ja schon in Wien mit dem Ausrichter unterhalten. Der meinte irgendwie, dass es dann am ersten Tag 15 kostet oder die ersten zwei Tage 15.
Aber so gestaffelt, dass es hinten raus zu den Finals
teurer wird. So, und dann ist es auch okay. Und boah, ich finde jetzt, also für eine Erstauflage, war das Turnier doch geil. Also ich meine, dass die Sidecourts da natürlich an diesem, das ist ja alles fest installiert, die Sidecourts sahen natürlich geleckt aus so. Also ich meine, jedes Bild, dann spielen die da viel unter Flutlicht. Ich meine, die Coverage, wie du das gemacht hast, jetzt auch die Bilder, jedes Bild ist Hochglanz, weil die Flutlichtanlage gut ist.
Finde ich auch einfach erstmal eine geile Entscheidung. Das sage ich ja schon die ganze Zeit. Ich finde es immer so unwürdig, wenn dann auch natürlich bei der Techniker Beachstorber, da gibt es halt andere Gründe dafür, das sind halt einfach die festgelegten Termine, weil du den, ja, weil du dem Fernsehen gerecht werden musst. Mhm. Aber ich finde es genial, gerade für die World Tour unter Flutlicht und die Spiele abends zu machen, dass dann so ein Finalsonntag um, ich weiß nicht, wann ging es los? 17:30, 18 Uhr, finde ich persönlich überragend.
Komplett geil, ja, ist auch so. Also war ja jetzt auch gestern Abend, guck mal, wie viele Leute uns noch geschrieben haben, kriegen wir sonst nicht. Ey, wo können wir dieses Spiel sehen? So, wo können wir die sehen? Weil du kommst halt einfach abends um 19 Uhr nach Hause und weißt, okay, ich gucke jetzt noch das Ende vom Spiel und Platz 3 der Herren. Gut, das werden die Norweger im Normalfall relativ zügig gewinnen. Ja. Aber dann gucke ich mir Laura und Maggie an und dann gucke ich mir Clemens und Julius an. Ist doch komplett geil. Und dann gehst du um 22.30 Uhr ins Bett.
Ja.
Und dann ist super. Also ich meine, besseren Sonntag gibt es doch gar nicht.
Hm? Ja, und so hast du einfach, du hast was vom Sonntag und du kannst abends dann quasi noch
unfassbar geilen Sport, in geiler Kulisse
sportlichen gucken. Highlights gönnen. So, und ansonsten, wenn das Ganze wieder mittags irgendwo stattgefunden hätte, dann musst du halt deinen Tag irgendwie drumherum legen, um diese Spiele zu gucken. Und sind wir ehrlich, wie viele Leute machen das, dass sie tatsächlich für ein Beachvolleyballspiel, um es dann im Stream oder im Fernsehen zu gucken, dann ihre Tagesplanung abändern? Klar, machen auch 2, 3, 4.
Ja, aber nicht so viele. Aber so ist schon cool, wenn du nach Hause kommst und dann.
Ich habe da ja auch immer Bauchschmerzen. Wenn jetzt so, ich meine, das sind alles Sommerturniere. Klar, das war jetzt mit zu rechnen, dass das Wetter jetzt hier in Deutschland vielleicht nicht perfekt ist Anfang September.
Ja.
Aber wenn du jetzt da am Sonntag, wo du vielleicht auch mal die Frau oder irgendwer mal eine Petition macht, komm, lass mal einen Badesee oder Dirk Funk Official muss an seinem Tang weiterarbeiten, dann ist halt auch scheiße.
Wenn ja, Tang Tang ist wichtiger als Content konsumieren, das ist natürlich klar, ne? Ja, das ist natürlich klar. Ja,
ganz genau.
Ja. Mein Gott, ey. Was sagt er zu dem Feuerwerk, was sie da immer abgefeuert haben? Habt ihr das gesehen?
Du meinst in den Auszeiten oder was?
Auszeiten oder Licht aus und ein bisschen und das Feld beleuchten. Und das Licht
auf einmal auch nicht mehr
anging. Ja, okay. Im Halbfinale. Ja, gut, solche Sachen passieren, aber.
Das hab ich nicht mitbekommen.
Also geil inszeniert, oder? Ich fand's komplett geil.
Ich fand's geil inszeniert. Ich frage mich, wie es für den Spieler tatsächlich ist, wenn du immer wieder Licht aus und Licht aus.
Es ist scheißegal.
Es ist,
natürlich ist es für die Pupillen und so ein bisschen keine Frage. Aber es ist,
glaube ich, auch klar, du hast dann über den Turnierverlauf hast du dann irgendwann schon Zeit, dich ein bisschen drauf einzustellen, weil du das nicht im Finale das erste Mal siehst und nicht das erste Mal mitbekommst.
Und es ist für beide Teams gleich.
Es ist für beide Teams gleich. Trotzdem sind es andere Spielbedingungen. Aber letztlich, wenn die Inszenierung da so funktioniert und da muss man sagen, hat das mit den Handylichtern auch Sinn ergeben?
Ja, da hat das mit den Handylichtern, im Gegensatz zu Timmendorf, hat das Sinn ergeben. Weil
die Italiener gefühlt nicht so richtig gecheckt haben. Irgendwie, es kam nicht so rüber auf den Fernsehbildern, aber gut. Ja, aber zu dem Punkt, man hat auch, glaube ich, einmal gesehen, einmal im Halbfinale war es das, als dann kurzes Licht ausging wegen irgendeiner Choreokram oder wegen irgendeiner Einbindung des Publikums und danach ging es an und der Pfiff kam schon verdammt schnell. Und dann hat man gesehen, Anders Mohlen, der Annahme, hat auch einmal die Hand gehoben und hat dann auch hier einmal die Arme nach außen, hat sich echt aufgeregt. Also klar, es ist natürlich was anderes für die Spieler, aber...
Die Grenzen
aber
dürfen da nicht überschritten
werden.
Nein,
du darfst dann halt nicht nach 2 Sekunden direkt den Aufschlag anpfeifen.
Ganz genau.
Aber ich glaube, jeder Spieler würde das dann auch am Ende des Tages unterschreiben, dass für 30% geileres Event du vielleicht diese 1% Leistungsminderung dann einfach mal in Kauf
nimmst. Ja, vor allem für beide gleichzeitig, ne? Genau. Also, ich finde das
muss
auch
der Schiedsrichter ja einfach steuern können. Also das ist ja ganz klar, wenn das Licht angeht... Also ich würde wahrscheinlich vorher einfach noch gar nicht auf den Court gehen. So, wenn das Licht aus ist, brauche ich auch nicht auf dem Feld stehen.
Ja, aber es wird schon alles so. Und ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand jetzt großartig drüber beschwert. Ich fand auch, die Farbgebung war ja interessant, ne? So lila irgendwie, also ganz komisch. Aber dafür war die Trophäe geil. Die sieht man, glaube ich, jetzt auch auf Lauras Post. Die habe ich mir gestern schon angeguckt. Das ist ja echt eine Trophäe, so, ne? Oder? Also ich meine, auch mal was anderes finde ich ganz geil. Also nicht nur so einen stumpfen Pokal.
Das hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert.
Ja, du darfst ja nicht vergessen. Jetzt nächstes Jahr kommt in Mailand wohl ein 5-Sterne-Turnier. Ja? Und dann gibt es danach das Jahr die WM dort. Ne? In 2 Jahren ist ja die WM in Rom, richtig?
Rom hat sich für 4 weitere Jahre committed, auf jeden Fall.
Und in 2 Jahren ist die WM. So. Ja, und dann ist das auf einem guten Weg, finde ich. Also das ist meine Meinung zu dem Event und zu dem Potenzial.
Ja. Und der Rest kommt. Das haben wir jetzt ja auch schon gesagt und da auch Deutschland so ein bisschen verteidigt in dem Sinne, dass auch das Publikum einfach ein bisschen braucht. Das Land braucht, das Publikum braucht, das Event auch einfach ein bisschen braucht, um perfekt anzukommen. Und dass es jetzt schon sehr gut organisiert war, ist ein super Zeichen. Ist ja auch unterschätzter Faktor, einfach die Athleten zufriedenzustellen.
Komplett
zufrieden anscheinend. Und wie man es mitbekommen hat, war das der Fall und der Rest wird kommen. Und ich hoffe und bete einfach nur, dass wir im nächsten Jahr dann auch alle dann da sind, wenn es der Fall ist. Und mal schön in Italien.
Aber nächstes Jahr ist ja Mailand, ne? Ja.
Ja gut, Mailand ist nicht mehr so geil, das stimmt. Ja,
Mailand, Hauptsache.
Ja, Mailand, Madrid.
Ja, ist doch scheißegal.
Ja gut, dann WM, ne? Ist ja klar.
Ja.
Na. Ja. Ja, ist auch so. Ja. Wieder Suda hat übrigens einen auf die Schnauze gekriegt, habt ihr das gesehen? Nein. Will ich mich nicht drüber lustig machen. Ist wohl mit der Bande, habt ihr das gesehen, was passiert ist? Ich hab's nur gelesen.
Ich hab's gesehen, ja.
Bist du in die Bande gerannt?
Ich hab's nicht gesehen.
Die hat das Auge zugeschwollen vom Allergemeinsten. Aber dass sie überhaupt weitergespielt hat, das war ja schlimmer als in einem Boxkampf, der in der 11. Runde irgendwie abgebrochen wird.
Ja.
Also ich habe das nur gesehen in dann im Instagram, im Profil. Ich habe nur gehört, dass sie da irgendwie so einen Unfall hatte, aber sie hat das Spiel ja zu Ende gemacht in der K.O.-Runde. Aber sie hat einfach, es war ja kein blaues Auge mehr, es war ja ein zugeschwollenes Auge. So sah das aus.
Ja, es war erst so ein bisschen im Stream, hat man sich gewundert, okay, wo kommt jetzt die Verzögerung her? Man hat es gar nicht so richtig wahrgenommen.
Ah, okay. So, ja, ich habe es nicht gesehen, aber, wie gesagt, ich war nicht.
Aber deswegen haben die beiden ja auch nochmal einen kleinen Post verfasst, um das nochmal ein bisschen zu erklären. So mit wirklich, weil du liest dann, klar, Erstrunden aus, grob überstanden, Erstrunde raus, mit Sicherheit enttäuschend. Und auch gerade ist halt einfach immer ein Faktor, wenn dann ein Konkurrenzteam da halt so ein Riesenergebnis macht und du gehst dann in der ersten Runde raus, vielleicht auch ein bisschen blöd, aber da dann auch nochmal ein bisschen Transparenz zu schaffen, klar, das sind doch die Dinge, die man dann nicht unbedingt sieht.
Ja, das stimmt.
Mhm. Also ich habe gerade geguckt, ob es noch irgendwo online ist. Ich habe bei Juli jetzt nur gesehen, sie hat einen Repost gemacht von Sanne Keizer, die, glaube ich, auch irgendwas aufs Auge bekommen hat. Ja. Die hat nur geschrieben, ich fühle mit dir, und hat halt auch ein Selfie geschickt, wo sie das eine Auge zugeschwollen hat.
Ja, ist geil. Ja, aber also das ist schon hart, vor allem weil dann Tori und Isa sind ja auch, muss man sagen, guter Neunter geworden bei dem Turnier. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Ist dann halt dadurch, dass Laura und Maggie jetzt, also wäre ein gutes Ergebnis gewesen in diesem Rennen um Platz 2 irgendwie. Jetzt haben Laura und Maggie natürlich einen riesen Fund gesetzt und jetzt ist es schon ganz klar, wer die beiden Teams sind, die es auf die Olympischen Spiele zu peitschen gibt. So, ne? Das ist halt,
ja. Aber ich finde es sehr interessant, weil wir haben uns ja auch schon mal drüber lustig gemacht. Mein Gott, ich glaube, die Deutschen übertreiben es echt wieder ein bisschen. Hört auf, dann den Frauen und Männern da Handyverbot zu geben und so zu tun, als ob man sich in den 22 oder in den 20 Stunden, in denen man nicht entweder trainiert oder wirklich wettkampfmäßig Beachvolleyball gerade spielt, dass man sich da immer zu 100% auf irgendwas fokussieren muss. Nein, das ist Blödsinn. Man kann sich auch zu viel fokussieren und dann bist du völlig hüben und drüben. Also man sieht's doch. Tori und Isa, wie besprochen, die gehen das Ganze jetzt auch vom Kopf her zumindest ein bisschen lockerer an und sagen, ey komm, wir ziehen jetzt einfach durch. Olympia wird im Zweifel wahrscheinlich eh nix, so, aber wir machen jetzt einfach das Beste draus und siehst du doch auch wieder.
Am Ende darf man ja nicht, ich finde halt auch, also das muss jetzt mal, das ist jetzt wieder so eine Sache, mein Gott, dieses Olympia, ich finde insgesamt, dieses Olympia wird halt auch immer so aufgebauscht, ne, klar, fließt da viel Geld darauf hin und sonstiges.
Mit Böckermann-Flüggen auch schon mal versucht, so vielleicht ein bisschen ins Verhältnis zu setzen.
Ja.
Klar, es ist ein Riesenziel von jedem Athleten. Das ist auch so, ich meine, auch du selber würdest mit Sicherheit gerne dich mal für die Olympischen Spiele
qualifizieren. Ja, aber ich habe nicht als Jugendlicher, es wäre gelogen zu sagen, ich war immer mein Traum, Olympische Spiele zu spielen. Also werden die Sportpsychologen, mit denen ich in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe, werden das immer bestätigen, wenn die mich gefragt haben, was mein Ziel ist. Also mein größtes Ziel, was ich hätte, was auch immer, wäre am Ende des Jahres Weltranglisten Erster zu sein oder im Entry-Ranking Erster zu sein. Weil dann warst du über einen längeren Zeitraum das beste Team der Welt. Das waren meine Ziele, die ich immer hatte. Klar, nicht Erster, aber mal unter den Top Ten, das hatte ich mit Stefan dann schon mal geschafft und dann mal ein Stück weiter. Und das sind die Sachen, die meine Ziele waren. Und die Olympischen Spiele kommen dann ja völlig von alleine. Glaubst du ernsthaft, die Norweger sind in die Olympia-Quali gegangen und haben gesagt, wir wollen uns zu den Olympischen Spielen qualifizieren? Schwachsinn, nein. 80% der Teams, die sich qualifizieren, sagen nicht, sie wollen sich qualifizieren, sondern die qualifizieren sich 100%. Ja, ja. Die Frage ist, auf welchem Platz, und dann guckst du, wie du um die Medaillen kegelst. So. Also das ist ja der Fakt. Deswegen ist dieses Olympia so aufgebauscht. Ich meine, Tori und Isa, man basht die jetzt so, weil die letztes Jahr eine bessere Saison gespielt haben, aber am Ende sind die in dem, was sie machen, einer der 25 Besten auf der Welt, und das ist geil. Und dessen sollten die sich bewusst sein und das auch genauso zelebrieren und wertschätzen. Das ist meine Meinung dazu. Ja, um mal ein bisschen das Feuer da rauszunehmen aus dieser Frauenthematik.
Würde ich so unterschreiben, ja.
Ja. Also klar ist die Saison enttäuschend und auch man sieht auch, muss man auch mal sagen, man sieht keine Entwicklung im Vergleich zu anderen Teams, die einfach physisch und so einen Pfund draufgelegt haben zu dieser Saison, siehst du keine Entwicklung, aber trotzdem sind sie ja noch, sie schaffen immer die Qualifikation, sie verdienen immer ein paar tausend Dollar Preisgeld, sie sind doch gute Sportler, sehr, 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 sehr gute Sportler, es gibt nur wenig bessere Sportler auf der ganzen Welt in dem, was sie machen.
Ja gut,
darf man immer nicht vergessen.
Wir wissen aber trotzdem natürlich, dass auch da in diesem Team was passieren könnte, dass da Entscheidungen getroffen werden und dass auch bestimmt die beiden selber noch nicht wissen, wie es weitergeht.
Ja, da fallen jetzt noch Würfel. Also die Woche war jetzt sehr, das Wochenende war jetzt sehr gut. Dadurch sind die Würfel wahrscheinlich, also deswegen fällt vielleicht nur ein, zwei Würfel so. Sonst hätte ich gesagt, du kannst das ganze
Kniffelspiel auflegen. Ich würde es gerne mal wissen, wie das auch andere Nationen berichten, andere Teams und Sportler, ob die das nachvollziehen können, ob das bei dem genauso ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade in Deutschland und gerade auch bei den Damen der Druck dahingehend schon wirklich enorm hoch ist. Weil du stellst da jetzt einen Weg dar, der auch komplett rational ist. Das wäre die rationale Herangehensweise. Aber wie willst du denn da rational sein, wenn diese ganzen Punkte im Raum stehen? Dass du selber nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Werde ich mich verbessern, falls das Team auseinandergeht? Werde ich mich verschlechtern? Falle ich am Ende irgendwo runter? Das sind ja alles akute Themen. Und das ist halt aber leider schlimm, dass die Sportler sich damit sehr aktiv auseinandersetzen. Und zwar dann nicht mit Handyverbot und irgendwie einer Nachricht von irgendeinem Typen, der mit dir pennen will, sondern damit, dass du eventuell rausgeschmissen wirst.
Da passieren Sachen. Ja. Was willst du machen? Ja, aber gut.
Da passieren Sachen. Ja, dann reden wir doch jetzt über das Team, was auch einen nächsten Meilenstein gefeiert hat. Bei Instagram auch heute einen Post gemacht. Und zwar Weltranglisten-Dritte. Mhm. Olympia-Quali sollte inzwischen Formsache sein. Also da müssen wir jetzt keine Prozente mehr verteilen. Nein. Ja, aber Tole Wickler, Silber geholt. Ich will direkt mal betonen und direkt mal ein Fass aufmachen, weil ich bin langsam soweit zu sagen, mit dieser Host-Wildcard für Seed 1 finde ich inzwischen beschissen. Also am Ende des Tages war es jetzt eine schöne Geschichte, weil Julius und Clemens da massivst von profitiert haben. Ich meine, wir müssen nur durchgehen und deswegen, ich nehme nichts von dem zweiten Platz weg, aber guckt rein, die Gruppe war dankbar, auch danach. Also klar, Semenov und Loschukov rauszuhauen in der ersten Runde, beziehungsweise deutlich. In der zweiten Runde, deutlich. Das ist eine Riesenleistung, aber danach geht's gegen eins der schwächeren Teams, die das haben können.
Trotzdem deutlichst zu 12 und also sie
Mann, Clemens das. Und Julius haben überragend gespielt, ich will doch nichts dagegen sagen, aber Fakt ist einfach, dass weil Nikolai Lupo den Seed 1 bekommen haben, weil sie halt nun mal Host-Nation waren, im Halbfinale halt die zwei besten Teams gegeneinander spielen mussten. Und meiner Meinung nach ist es Bullshit. Ja. Also wäre ich Mulsorum, also klar, du hast verloren und du hast den Anspruch, das beste Team der Welt zu sein, aber wäre ich eins der beiden Teams, wäre ich tierisch angepisst aufgrund dieses Systems. Das ist für mich Schwachsinn. Mach das doch nicht. Ja. Genauso wie es Schwachsinn war, dass Ittlinger Laboureur bei der Heim-WM Seed 1 sind.
Ja, mein Reden, aber es ist am Ende so, dass du das machst, um möglichst lange für den heimischen Promoter Teams im Turnier zu haben.
Ja.
Ich finde es auch Müll. Also vielleicht kannst du das machen bei so ein, zwei Sterne-Turnieren, weil du dann irgendeinen Exoten da noch drin haben willst. Dann sind die ja auch, das ja nicht vergessen, die sind nur an eins gesetzt, die Host Country, wenn sie unter den ersten acht gesetzt wären. Das darfst du immer nicht vergessen. Klar. Oder bei der WM die ersten 12. Sonst werden sie an acht gesetzt. Das muss man dazu sagen. Also bist du ein Host Country an 25 oder so, dann wirst du an 8 gesetzt, damit du zumindest ein Gruppenkopf bist. So, das ist der Fakt.
Das war gerade mein Ansatz. Ich kannte die Regel so im Detail nicht, aber dann finde ich es noch vermeintlich in Ordnung. So, ist natürlich klar. Das ist natürlich
auf 8 schieben, meinst du? Auf 8 schieben, aber am Ende es ist es World Tour Finals und die beiden Top-Teams der Welt mit Abstand. Und man hat jetzt
können
gesehen,
nicht im Finale können, gegeneinander sein.
Wenn sie alles gewinnen, können sie nicht im Finale gegeneinander spielen und das ist scheiße.
Das ist scheiße.
Du spielst ja auch nicht Seed 1 gegen Seed 2 im Wimbledon. Du hast ja nicht, es ist ja nicht ohne Grund, dass die ganzen Top, French Open immer wieder Nadal, Federer oder was auch immer, ist auch scheißegal bei welchem Grand Slam beim Tennis, es ist ja nicht ohne Grund, dass die 1 und die 2, wenn sie sich durchsetzen, immer zum großen Finale aufeinandertreffen. Und das verkackt die FAWB durch die Regel ein bisschen. Jetzt gerade, bei dem Turnier war es jetzt wieder massiv. Ganz ehrlich, Julius und Clemens wären ja nicht ins Finale gekommen, wenn der Draw anders gewesen wäre. Nein. Weil die schlagen, das hat man gestern auch im Finale gesehen, sie schlagen die ganzen Teams, sie sind ja auch an 5 gesetzt bei diesem Turnier, das darfst du ja nicht vergessen. Sie schlagen die Teams, die sie schlagen müssten, laut Setzliste, jetzt wirklich sehr, sehr regelmäßig und deutlich, das ist affengeil, aber gegen die ein, zwei Teams, die dann besser sind, verlieren sie. Und das ist ohne Zweifel die Russen und das wären dieses Wochenende oder diese Woche auch die Norweger gewesen.
Ja, gehe ich auch zu 100% von aus.
Und dann wäre es ein dritter Platz, immer noch Hut ab, Chapeau, egal, alles. Fünfter, vierter, dritter, alles geil. Aber du hast völlig recht, ich finde es auch scheiße. Aber ich finde es schon seit Jahren scheiße. Also es ist völlig unangebracht.
Also
du kannst
ist es
noch
da
reden
wirklich mit nochmal so aufgefallen.
Auf 8 setzen kann man noch drüber reden, weil es dann zumindest ein Gruppenkopf ist. Aber auf 1 setzen.
Gerade wenn es bei den Männern, deswegen bei der Heim-WM in Hamburg ist es ja nicht so aufgefallen, weil bei den Damen hast du ja dieses Konstrukt nicht. Bei den Damen redest du ja nicht davon, im Finale werden, obwohl ich es mir natürlich so vorgestellt hätte im Optimal-Szenario, im Finale werden nicht safe Agatha Duda und Rebecca und Anna Patricia stehen. Ja. Das hast du bei den Damen ja einfach nicht. Nee. Deswegen haben wir das da auch nicht thematisiert, weil es nicht so auffiel. Aber gerade bei den Männern, wenn es im Zweifel bei diesen großen Turnieren immer Russland gegen Norwegen sein wird, so ist es momentan ja auch. Und deswegen, das soll nichts von Julius und Clemens wegnehmen. Für mich, wir haben ja auch schon darüber diskutiert, sie sind ein Weltklasse-Team jetzt. Sie haben sich in der Weltklasse ganz oben etabliert. Ja. Und zwar aber mit deutlichem Abstand hinter den zwei besten Teams der Welt.
So sieht's aus.
Und da ist dann dieser Pool von, ich weiß gar nicht, wie viele Teams ich da mit reinnehmen würde.
Da
Clemens und Julius.
Mit reinnehmen,
dann würde ich aber schon ein paar
nicht.
Unter Julius und Clemens ansetzen.
Stimmt, du hast
ich würde vielleicht 6, 7 sagen, 8 vielleicht maximal, die da so mit Julius und Clemens im selben Pool schwimmen. So, ja. Aber mit diesem großen Abstand zu den zwei Top-Teams. Mhm. Und für mich persönlich, wie gesagt, Bullshit. Wir werden auf das andere Halbfinale noch kommen. Aber ja, trotzdem. Ich freue mich riesig für die beiden. Ist einfach geil. Geile Saison. Alles, was die auch jetzt geschrieben haben und sich dafür feiern. 100% berechtigt.
Du meinst auf ihren eigenen Accounts, nicht auf dem Team-Account.
Auf ihren eigenen
Accounts. Ja, auf ihren eigenen Accounts, ja.
Nein, aber das muss meiner Meinung nach überdacht werden. Das ist wieder sehr, sehr altmodisch gedacht. Naja.
Ich würde gerne eine Sache, Ernie, guck doch mal nach, wie viele Spiele Ehlers pflücken, ganz knapp im dritten Satz in Tokio, Wien und in Rom gewonnen haben. Ich glaube, 8 aus 8 oder so.
Oh, und selbst, wie gesagt, im Gestart.
Wir haben ja selber schon mal einen Post dazu gemacht.
Start, Quali.
Von wegen Tiebreak und so weiter. Was
Wahnsinn. Ja, und da muss man jetzt auch mal, das ist mir diese Woche wieder aufgefallen, also gerade gegen Samoilov Smedinsen, so ein Crunch-Time-Spiel, das ging ja eine Stunde 30 oder so. Warte mal, da habe ich gerade offen die Tabelle. Ernie, ich bin jetzt schneller als du, pass auf. Ich mache das jetzt hier. Zack. Stunde 10. Stunde 10 Spiel. 31, 29, 26, 28, 15, 17. Meine Fresse. Das Spiel habe ich mir angeguckt. Wow. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, was ist das bitte für eine Performance und für ein Mindset? Das ist wieder so, ich meine, ich muss dazu sagen, als ich mit Lars gespielt habe, wir haben auch oft knappe Spiele gewonnen. Also der kann das, der hat immer so einen Moment, der weiß, was der Gegner, der hat die Disziplin, auch die taktische Disziplin zu wissen, was der Gegner macht. Der hat in entscheidenden Situationen noch eine Idee. Das ist gut, die umsetzen können im Team ist noch was anderes. Aber das ist wirklich,
dass Nils das auch so mit durchzieht.
Das ist beeindruckend. Ey, du darfst ja nicht, wir saßen in Wien bei der Quali, also nachdem sie dieses Zwei-Sterne-Turnier, wo sie schon im Achtelfinale Matchball gegen sich hatten. Die Kanadier machen es nicht. Sie werden am Ende Zweiter, kommen nach Wien und in der Quali gegen Polen blockt der Prudel, wie heißt er denn? Wird auch immer. Schalankiewicz, schieß mich tot. Rudolf. So, blockt das Ding bei Matchball für sich, keine Ahnung, Nils vor die Füße 1 Zentimeter ins Aus. Also sie waren schon fast Quali raus. 1 Zentimeter, Quali aus und am Ende Fünfter. Mit 3 ganz knappen Siegen irgendwie im dritten Satz oder so. Schon, also das sind, muss man einfach mal sagen, Nils Unbekümmertheit und Lars open-minded, am Ende immer wieder in der Crunch-Time dann irgendeine besondere Aktion zu machen oder den Kopf zu bewahren, muss man den Hut vorziehen. Und ja. So sind die sich, haben die sich auch, die sind in diesem Game, ich sehe das jetzt, da würde ich den Prozentsatz also maximal bei 50 setzen, weil bei den Männern sind da echt noch viele, viele Teams, die noch nicht alle Ergebnisse drin haben oder sich die auffüllen. Aber die sind in dem Game, aus dem Game nicht rauszureden. Und hättest du mir das vor 2 Monaten gesagt, hätte ich dich ausgelacht.
Ja, das ist schon krass. Also,
die haben auch gegen Molsorum wieder ein starkes Spiel gemacht.
Ja, wobei du da ab dem zweiten Satz auch siehst, dass sie.
Aber also, hättest du danach nicht trotzdem nicht 50 Cent, selbst wenn dir vorher einer gesagt hätte, setz 1 Euro und du kriegst danach 10 von mir, Lars Flüggen und Nils Ehlers Gewinnerspiel. Dann wärst du dumm gewesen, diesen Euro zu setzen. Weil
nee, selbst, das passiert selbst, einfach nicht. Selbst 100 nicht, ja, ehrlich, glaube ich.
Also nee. Nach dem 1-0 für die beiden,
ja.
Meinst du?
Ja.
Nein, das ja, ist dann
nein.
Einfach so.
Nein, ist so. Soweit sind sie noch nicht, müssen sie auch nicht sein. Ich meine, Nils spielt auch noch nicht so lange Beachvolleyball, also auf dem Niveau vor allem, ja. Müssen sie nicht sein.
Aber ich muss an der Stelle nochmal betonen, und das soll auch kein Diss an Nils sein, wie gesagt, Unbekümmertheit trifft es schon, aber ich finde es schon echt krass, wie mental da dann einfach da ein Lars Flüggen ist. Ja. Meine Fresse, und selbst auch, es ist jetzt nicht so, dass Nils dann irgendwie in sich zusammenbricht und dann struggelt und das Spiel hinten raus verkackt, aber im Spiel gegen die Mexikaner, in der Gruppe, wer rausfliegt oder wer halt in Runde 1 dann weiterspielt, da war es auch, ich glaube, sie führen 11-10 oder irgend sowas, nagelt mich nicht drauf fest, aber ungefähr war der Spielverlauf und dann machen die Mexikaner ihr Sideout und dann gehen halt bei Nils wirklich 2 Sideouts und dann weg.
Ja.
So, und das wäre dann der Zeitpunkt, wo dann wirklich komplett auseinanderbrechen würde, aber was passiert? Danach hat Lars Flüggen, glaube ich, 4 absolut sensationelle Aktion und die holen sich das Ding da hinten. Dann geht ihm zwar auch nochmal ein Sideout weg und dann steht es auch immer 14.
Gut, ja, Lars da mal dabei.
Aber hinten raus grinden ihr das ja wieder, also unglaublich, wirklich unglaublich.
Da muss man einen Hut vorziehen. Ja, und da muss man wirklich jetzt sagen, die letzte Woche jetzt hier, da war ja die letzte Chance und wir haben immer von Mentalität gesprochen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile Geigenhumor war bei ein paar Teams so. Auch bei Nils und Lars kann man sagen, so Geigenhumor ab, auch bis Tokio und dann irgendwann gesagt, komm, scheiß drauf, wir spielen jetzt einfach noch, was weiß denn ich. Ich kann, so nah bin ich jetzt gerade durch die Verletzung jetzt auch nicht mehr dran, ja. Ich sehe nur alle Spiele und kenne die Leute seit Jahren. Aber da muss man einfach mal sagen, haben die Deutschen echt eine Woche rauszementiert, die Volleyball Deutschland sehr, 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 sehr ruhig schlafen lassen sollte erstmal. Also viel ruhiger als den Rest der Saison. So muss man das ja sagen.
Ja.
Das ist einfach die Zusammenfassung der Woche, oder? Also, warum lachst du?
Nee, also ich hoffe nur, dass da beim DVV nicht zu enge Hosen getragen wurden, weil ansonsten hättest du da wurde mit Sicherheit das ein oder andere Rohr zur Seite weggeklemmt oder unter den Hosenbund festgenagelt. Ja.
Deswegen hast du gedacht, okay, das ist angemessene Vorstellung, um mal loszulachen.
Überleg, ja, aber auch interessant. Ich habe eigentlich gestern, ich hatte wirklich auch gestern diesen geilen Moment. Was sage ich gestern? War gestern, tatsächlich. Aber als ich dann reinschaue und die FIVB-Seite ist zwar natürlich deutlich besser als die vom CEV, das haben wir eben schon festgestellt, habe ich mit Daniel mich auch nochmal kurz drüber unterhalten. Aber auch bei FIVB ist es jetzt nicht so hundertprozentig perfekt. Und dann hatte ich einmal falsch geklickt und war zufällig auf Hamburg-Ergebnisse und hatte dann kurz diesen Dreh, Alter, habe ich irgendwas mit den Uhrzeiten verkackt? Da stehen ja die ganzen Ergebnisse drin, weil ich halt nur gelesen hatte, jetzt auch wieder Spiel um Platz 3, Molsorum gegen irgendeinen Crab, Finale Stojanowski gegen Tole Wigler, es war halt ein komplettes Rematch von der
WM. Ja, stimmt. Das war der Crab, der andere war.
Na klar, der Crab war der andere.
Und der Spiker hat wieder ein Halbfinale gespielt.
Ey. Ja, aber der Spiker war leider schlecht, weil ich sag auch, ich hatte das Gedankenspiel und auch wieder nichts gegen Julius und Clemens, aber die beiden haben im Halbfinale nicht ihre beste Leistung gezeigt.
Nein, und im ersten Satz haben sie wirklich, also ja. Entschuldigung, im ersten Satz müssen, also den ersten Satz müssen...
Ja.
Gibt Crab gewinnen.
Und der Spiker Jake hat dann schlecht gespielt. Für seine Verhältnisse echt schlecht gespielt. Und ich hatte die ganze Zeit das Gedankenspiel, wenn da nicht Jake Gibb steht, sondern Phil Dahlhauser im Block, dann gewinnen Julius und Clemens das Spiel auf gar keinen Fall.
Ja, gut.
Ja, das ist aber natürlich wieder...
Kannst auch nicht immer Phil Dahlhauser einwechseln, wenn du ihn gerade brauchst. So.
Gut, aktuell.
Und wenn du dann mal... Und wenn du dann nochmal, wenn Phil keinen Zugriff kriegt, wechselst du hinten nochmal Evandro ein oder was? Also das ist doch Quatsch.
Nein, aber das war, wie gesagt, der Spiker spielt da deutlich unter seinen Verhältnissen.
Ja.
Und dadurch war das am Ende ein schmeichelhafter, gerade auch aufgrund des Turnierbaums, aber auch da dann wirklich nochmal ein schmeichelhafter Sieg.
Der Turnierbaum war dann leicht,
Im Satz 1 waren noch ein, zwei glückliche Aktionen da am Ende dabei, wo Clemens dann so einen Satzball auch noch einhändig abwehrt.
Oder dieser naive Rainbow-Poke bei 2021 von Julius nach einer Mega-Rally, wo er irgendwie sein knöchernes Handgelenk da irgendwie oder seine knöchernen Finger
hinterher. Also das war ernsthaft recht. Satzball gegen dich aus der langen Rally ist dann, glaube ich, der dritte Angriff, den er macht, ist dann einfach ein Rainbow-Poke.
Bricht fast zusammen, Laktat des Grauens in seinen Hans sagt ja Dünnbein, er hat ja den, das haben wir noch gar nicht geleakt, ne? Hans nennt Julius Tole Dünnbein. Hallo Dünnbein.
so war das, so war das, ein bisschen mehr
ist es, glaube ich, schon geworden.
Hans dieses Jahr auch gesagt, er hat der fasst einen dann ja auch immer ganz doof an den Oberschenkel, hey, lange nicht gesehen, fast Dünnbein an den Oberschenkel, und doch, ja, da kommt ja was, so ganz doof.
Er ist halt ein langer Mensch, da dauert halt eine Weile, bis da was dran kommt.
Ja, vor allem ist ja keine
drei
Substanz
Kilo Muskelmasse gehen halt unter. Ja. Dann so, das ist schon die Sache. Ja, wollen wir noch kurz überreden, was dann noch passieren muss, vielleicht?
Was oder, meinst du?
Naja, ich würde ja, glaube ich, schon sagen, du warst ja, wir haben jetzt noch gar nicht über Molsorum geredet und so, aber bleiben wir kurz nochmal bei Clemens und Julius. Und man hat, glaube ich, die Taktik im Finale ganz klar gesehen. Die Russen waren sehr selbstbewusst, dass die Kombination Oleg und Slava Julius Tole gut verteidigen wird. Und am Ende ist es auch passiert, und das ist halt auch ein Muster, aber auch wirklich halt nur gegen die beiden, gegen die absolut besten Verteidiger der Welt. Für mich Christian Zorum und Slava Krasilnikov in Verbindung mit einem sehr, sehr guten bis überragenden Blocker, da kriegt Julius dann doch schon enorme Probleme auf einmal. Das ist halt eklatant, weil du siehst ihn, wie er gegen Alisson und natürlich auch gegen den Alvaro Filho spielt und würdest du ja auch sagen, Block-Defense, eigentlich ein überragendes Team, aber wie er die auseinandernehmen kann, aber dann der Schalter auf einmal ganz schnell umgelegt wird und dann klappt halt das, was sonst so großartig ist, auf einmal nicht mehr.
Ja, ich glaube, also der Unterschied, und das ist ja für alle da draußen, also ich glaube, die eklatantesten, die beiden dominantesten Blocker draußen, Alisson war gut, aber die dominantesten sind nun mal Oleg und Mol. So.
Und Oleg war überragend übrigens.
Ja,
also so wie das Spiel da lief, die hätten meinetwegen noch 5 Sätze weiterspielen können. Ich habe keine Chance gesehen, wie Clemens und Julius auch nur einen dieser Sätze ansatzweise hätten gewinnen sollen, weil die haben phasenweise dann auch nicht schlecht gespielt. Clemens haut ein, zwei von seinen krassen Aufschlägen raus. Die werden dann einfach perfekt angenommen, werden kommentarlos, humorlos eingetütet und dann geht das weiter. Und Julius und Clemens, die haben zwischendurch ja auch Taktik gewechselt und hat Clemens geblockt und Julius abgewehrt.
Mhm. Wenn er keinen Zugriff kriegst, aber weil auch Julius so einen ekligen Langfloat hat dann immer. Das ist
genau, dann macht der den Langfloat, der hat dann witzigerweise auch einen abgewehrt. Was passiert? Direkter Block von Oleg und dann ist auch das sofort wieder im Keime erstickt und da war einfach, was du so gerne Endgeschwindigkeit nennst, und das ist bei Oleg und Slava einfach wirklich krass gewesen. Die haben auf Top-Niveau gespielt und das ist dann einfach mal noch eine Etage höher, gegen die Julius sich da durchsetzen muss, und für meine Begriffe wirkte das dann irgendwann auch so ein bisschen, also Clemens wirkte zwischendurch ein bisschen hektisch, was er sonst nicht hat, und bei Julius, er hat einfach nicht mehr diesen Biss im Angriff gehabt, wo er sagt, er macht mutig schnell seine guten Schläge. Sondern hat gemerkt, er denkt ein bisschen drüber nach, er überlegt, wo kann jetzt die Lücke sein, und dann bist du natürlich deutlich zu spät dran. So, dann scheiterst du im Zweifel halt eben schon an Oleg.
Ja. Soll ich euch jetzt sagen, warum das Aber ich bin zum Beispiel, wir haben das auch gesehen, der Unterschied zum Beispiel Julius Tole Sideout gegen Norwegen bei der WM und Sideout gegen Russland bei der WM, unabhängig ob jetzt, klar, die Russland besser aufgeschlagen, es liegt vor allem daran, und das ist ja, Julius springt irgendwie hoch, der krümmt sich da in der Luft, dann klappt er seinen knöchernen Arm irgendwie dreimal in eine andere Richtung, dann will er nach rechts schlagen, trifft den Ball links, also so wirkt das, wenn man gegen Julius im Block spielt, und so wirkt das auch als Defender, das wird Daniel wahrscheinlich auch bestätigen können, der klappt halt im letzten Moment irgendwas Dünnes, Kleines ab und dabei geht in die andere Richtung. Wenn du es schaffst...
Ja, das ist ganz, 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 ganz schwierig zu lesen und würde mich damit sicher einige Male auf Reise schicken.
Ja, genau. So, und das kriegen die Leute ja nicht hin. Und da ist der Vorteil, du hast mit den Russen, und das ist das, was, glaube ich, dir meint, mit Norwegen hast du anders wohl versucht, diesen Schlag zu lesen. Du kannst diesen Schlag nicht lesen. Stell einen hohen Linieblock dahin. Stell einen hohen Linieblock dahin, ja. Mach die Augen zu, block den Ball, lass ihn nicht Linie vorbei und lass deinen Defender das einsammeln. Schnell einen Line-Shot über dich drüber, spielt er 2 von 5 Mal, ohne dass du ihn tuscht, und dann kriegst du deine Chancen. Die Norweger spielen gegen Julius eine scheiß Block-Defense. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das hat man bei der WM auch gesehen und das hätten sie dieses Mal vielleicht anders gemacht. Ich weiß es nicht, aber die Russen spielen genau die Defense, die sie machen muss. Stellt Oleg dahin. Ich weiß nicht, der macht es ja immer und manchmal würde ich mir wünschen, dass er ein bisschen mehr greift und ein bisschen aktiver ist, weil gegen ein paar Spieler, wo er dann die wirklich schnell schlagen oder so, ist er dann nicht früh genug oben und kommt dann nicht davor. Aber gegen Julius macht das genau richtig. Das haben wir bei der WM auch schon angeteasert. Er stellt einen hohen Linieblock davor. Slava steht und geht nach den Bällen. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann kriegst du Julius auch. Und das ist die, also das Line-Up.
Vor allem zeigst du Julius ja auch nicht wirklich was. So,
dass gar nichts. Sagen gar nichts. Kann, okay, und du weißt, und Julius Spot, weiß auch, und das ist das Gute, Martin Oleniak bereitet auch immer vor, und das ist einer der Trainer, von dem ich das auch als allererstes gehört habe, der bereitet auch immer vor, wie der gegnerische Blocker arbeitet. Zum Beispiel Anders Mol, muss man sich einmal angucken. Ich hatte zum Beispiel Anfang des Jahres gegen ihn in Holland keine Probleme, weil wenn du im letzten Moment den Ball rausnimmst, er versucht deinen Schlagarm zu lesen, schaffst du es aber, und ich habe ja im letzten Moment zum Beispiel einen sehr guten Out-of-Shoulder-Schlag, gerade auf Position 2, ja, dann ist er schon in der Diagonalen, trotz Linieblocksignal, und er lässt den halt in Angreiferlinie vorbei, obwohl es nicht sein Job ist. So. Oleg macht das nicht.
Ja.
Also Oleg sieht halt zur Not, dass jetzt gleich diagonaler Schlag meinen Partner töten könnte, aber ich mache jetzt meine Aufgabe. So, mehr ist es nicht. Und das ist der Worst Case für Julius, weil er weiß, dass da nichts kommt auf seine Abklappsachen und Abschabbelsachen. Und dann wird es schwierig. Hm. Darauf wolltest du doch vorhin hinaus, oder? Das ist so der... Ja, und deswegen reicht's nicht. Und da musst du wieder mehr auf harten Hit aufbauen. Dafür bräuchte er mehr Abstand zum Ball. Jetzt hängt er ja sehr weit unterm Ball, um möglichst viel aus dem Handgelenk und Unterarm abknicken zu können. Aber ganz ehrlich, für ein Team, was sich regelmäßig schlägt, musst du nicht reparieren, was gegen alle anderen klappt. Ne? Das ist halt so, ich finde es schwierig. Da müsste eigentlich Julius komplett anders an die Spiele rangehen.
Ja, er ist ja ein paar Bälle dann anders rangegangen, weil er einfach gesagt hat, so, das
ja,
hat keinen Zweck.
Aber das ist ja nicht sein Spiel, das sieht man ja, das ist
so,
nicht
dann,
sein Spiel.
Dann haut er auch ein paar Mal hart ran und so weiter, so, aber, ja,
aber darauf baut er ja sein Zeitort nicht
einmal
aus.
Davon, wenn er dann einmal davon geblockt wird, dann ist diese Unbekümmertheit dann, also zumindest war es gestern so, dann halt auch vermeintlich schnell im Keim wieder erstickt.
Ja. Und dann haben wir am Ende die Russen, die jetzt nach 2 Monaten Winterschlaf, in der Sommerschlaf jetzt wieder dachten, müssen wir noch einmal, weil der wird jetzt wirklich gut gespielt, das ganze Turnier auch so, ne?
Ja, ja.
Also,
ja, es ist schon.
Also, Endgeschwindigkeit, das haben wir, ne? Habe ich ja gesagt.
Ja, klar.
Hast mich immer ausgelacht. Gesagt, Endgeschwindigkeit ist sau hoch bei den beiden.
Ja, das wird jetzt das Spannende sein. Auch im nächsten Jahr oder auch
es
für die
Es ist jetzt schon spannend,
Jahre.
Was nächstes Jahr in Tokio passiert.
Und was die Norweger dann vielleicht auch anders machen. Inwiefern die jetzt halt ihre. Ich fange jetzt nicht an, drüber zu diskutieren. Diesmal, und ich bin auch froh, dass du es noch nicht gemacht hast. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass du das Halbfinale nicht sehen konntest, weil du auch eine Hochzeit warst. Vielleicht hast du das Handy rausgeholt. Aber dass du jetzt auch wieder mitkommst. Ja, man hat den Unterschied gesehen. Slava ist halt besser als Christian Zorum. Das war nicht der Fall. Ich glaube, jeder, der das Halbfinale gesehen hat, Christian Zorum, Alter.
Die Block-Defense war besser.
Nein, ich weiß. Ja. Also für mich ist der Faktor, Oleg Stojanovski war einfach eine Nummer besser als Anders Mol im Halbfinale. Deswegen haben sie gewonnen.
Das kann
Christian
sein,
Zorum hat, ich habe selten so einen guten ersten Satz gesehen. Meine Fresse, Alter. Sideout überragend und dann fast, also so viel verteidigt und die Bälle, die er nicht verteidigt hat, da war er dran oder drunter. Also wirklich absolut unglaublich. Danach baut er auch ein bisschen ab, aber Anders macht dann einfach viel zu viele Fehler und ja, das reicht dann nicht. Aber ich bin da gespannt, inwiefern sie darauf reagieren werden. Weil natürlich, Stojanovski, Krasilnikov sagen nach dem Spiel ganz locker so, ja, man kann halt nicht in jedem Turnier seine Topleistung bringen, das ist halt einfach so. Die Norweger haben eigentlich gezeigt, dass das geht, wenn du eben so gut bist. Das
ist geil, ne?
So, ja. Aber am Ende, bei den 2 absoluten Höhepunkten der Saison, sind sie dann nicht entscheidend da. Und die anderen, die Russen, die dann irgendwie bei der Heim-EM einfach drauf scheißen, sind dann komplett da.
Mhm.
Und da wird es halt extrem spannend, wie das Trainerteam reagiert. Anders Mol muss da irgendwie drauf reagieren.
Ja, das ist auch mal, jetzt, wir haben auch vor 2 Wochen, haben wir auch einfach, also Die haben auch einfach ein Ein-Sterne-Turnier gespielt letzte Woche, ne?
Ja.
Die spielen das ist einfach das Ding. Mit Jugendspielern ja. so mitten in so einer erfolgreichen Saison.
Wir haben's noch gelobt, Oslo. Geile Nummer, aber.
Wenn sie jetzt am Ende nicht gewinnen und nicht perfekt spielen, muss man sagen. Aber das ist denen, glaube ich, auch scheißegal am Ende. Die haben halt letzte Woche für alle, die es nicht mitbekommen haben, die haben beim Ein-Sterne-Turnier mit zwei jüngeren Spielern gespielt, unter anderem Sorum mit dem kleinsten Mol, wahrscheinlich der kleinste, ich weiß ja. es gar nicht, von dem der Trainer mir vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren oder so gesagt hat, dass der noch besser ist als anders.
Ich zumindest zu dem Zeitpunkt.
Ja, so. Zu dem Zeitpunkt, ja, ja.
Ich kann das sagen, über Felix das Groß auch immer gesagt hat. Es hieß immer, Felix okay. Groß ist der Bessere. Und ich hatte noch lange Hoffnung als Veteraner. Aber ja. nein, auch der wird gut.
Ja,
auch
also der kleine wird
Linkshänder,
gut.
also das, ja. der wird auch mal sehr gut.
Vor allem, wenn du überlegst, was die jetzt einfach gemacht haben. Die haben eine Woche vor dem World of Final, brechen die ihr Team auf, was monatelang nicht verloren hat, was jetzt vor einem vermeintlich wichtigen Turnier, Dirk Funk sagt, zweitwichtigste Turnier der Saison. Ich bin der Meinung, das ist eins der 4 wichtigsten, aber ja. Oder das, na sagen wir mal, auf Platz 2 mit 2 anderen, weil es einfach 3 5-Sterne-Turniere gibt. Splitten die das Team und lassen die mit Jugendspielern spielen, einfach aus Merchandise und aus Entwicklungsgründen da in Oslo und die machen da wieder einfach ihr eigenes Ding weiter. Und ich finde es nach wie vor, auch wenn sie jetzt diese Woche nicht gewonnen haben, finde ich total geil. Es ist irgendwie, also es zeigt halt, mit welcher Substanz und mit welchem Weitblick die da einfach in ihrem kleinen Konstrukt, und es ist immer noch ein kleines Konstrukt, einfach nachhaltig mit den Athleten arbeiten ja. und das ganz bewusst aufbauen.
Das sehe ich auch genauso. Und in dem Sinne, ich habe ja ganz bewusst gesagt, Außenwirkung. Es ist für die Außenwirkung, auch für die beiden scheiße, dass du jetzt bei den vermeintlichen Höhepunkten verloren hast.
Ist es das? Ist es, ja, okay.
Doch, Weltmeister, das ist ja. scheiße. Ja. Aber in 2 Monaten musst du das Selbstverständnis haben, anstelle von Mozum zu sagen, ey, ja, die anderen beiden 5-Sterne-Turniere haben wir gewonnen, ihr Ficker. Ja, was wollt ihr von uns?
Alles andere auch, wo wir fit sein wollten, ne? Dirk Funk flucht mehr als ich heute, das ist gut. Ja, ich muss es jetzt nur noch schaffen, kein Schimpfwort mehr zu sagen. Und dann habe ich heute gewonnen. Glaube ich. Also verloren. Eigentlich habe ich verloren. Dann, so
dann
muss
man hast du verloren, aber dann bist du zumindest, hast du dich entsprechend deiner Kleidung verhalten.
Ja, die Säbener Straße, die hat abgefärbt.
Das ist krass. Ja. Du hast dich echt verändert, Alex.
Ja, die letzte Woche, die hat mich, ja. Das ist die Halle, die spießige Halle. Ja. Jetzt bin ich. Naja, ist das die Transition zur Halle?
Das ist, glaube ich, die Transition.
Mein Gott.
Das ist die Transition. Also auch nochmal kurz abschließend zum Beach. Wie gesagt, es ist nicht vorbei. Und klar, wir werden jetzt auch noch uns mal zusammensetzen und über unsere allgemeine Philosophie in den nächsten Monaten und auch wieder aufbauen auf die nächste Beach-Saison in Verbindung mit Halle. Ja. Werden wir mal drüber reden müssen. Aber ich glaube, ihr merkt schon, Beach wird nicht aussterben. Und das ist auch der Plan, dass Beachvolleyball ein festes Segment dieses Podcasts bleibt. Selbst wenn sich der Content natürlich auch mehr wieder in Richtung Halle verlagern wird, ob es am Ende 50-50 ist.
Ja, aber dann wird es wahrscheinlich 60-40, sowas Ahnung. Sein, dass wir Halle über die aktuellen Geschehnisse reden und Beach uns immer wieder Highlight-Themen raussuchen. Weil
eins von den 7000 Themen,
die wir auf der Liste stehen haben. Ja, ja. Genau. So, das könnte man
das
machen.
Das wäre, glaube ich, eine runde Nummer. Dann
das ist das doch einfach on-air diskutieren jetzt gerade.
Ja, dann machen wir
es. Mit Sicherheit gibt es auch wieder ein Partner-Roulette beim Beachvolleyball, da wird sich irgendwas tun. Du bist auch noch ohne Partner, da müssen wir irgendwann.
Wieso? Ich stehe doch, das ist doch jetzt schon geteasert. Ich spiele doch mit Dirk Funk. Haben wir doch diese Woche auf YouTube gespielt. Übrigens, ne, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben jetzt länger nicht mehr über diese YouTube-Videos geredet, weil die ganz gut laufen, ne? Aber mir ist ein bisschen der Growing the Game-Charakter abhanden gekommen von unseren Followern. Und ja, also da war mehr Teilen und Sharen oder sowas. Auf Facebook, ich teile das immer fleißig.
Da sie konsumieren gerade nur und freuen sich so, wir haben es entdeckt, wir behalten es.
Ja, genau, wir wollen es nicht teilen. Wir wollen es, egal ja, wie viele glaube, das sehen, ihr könnt es trotzdem angucken.
Nein, keiner sagt, wir wollen das nicht teilen.
Nein.
Naja, deswegen, aber es ist so ein bisschen die Selbstverständlichkeit, glaube ich, die bei jedem Menschen normal ist, was eigentlich pervers ist.
Ich
glaube,
wir haben
jetzt bisher 8 Videos
hier
hochgeladen.
Genau.
Und deswegen fordere ich das jetzt auch. Weil was besonders wenig wurde, ich meine, die Videos, ich kriege immer noch Nachrichten, wir kriegen Nachrichten, alle haben da riesen Spaß dran, feiern es total ab. Aber gerade die Kommentare unter den YouTube-Videos sind sehr mau momentan. Und da würde ich jetzt mal aufrufen, geht mal auf das Aktuellste, das ist hier, was ist das?
Ja, die, haben wir noch das, mal gemacht? Dass wir beide zusammen spielen, releasen.
Genau, Teil 2, wie heißt das Video nochmal? Walkenhorst, neuer Partner oder irgend sowas. Ja. Da geht ihr jetzt mal drunter und kommentiert irgendwas, aber vorher schreibt ihr Ente. Ente, Punkt. Und dann macht ihr euren richtigen Kommentar. Und dann wollen wir mal sehen, wie viele jetzt hier Growing the Game betreiben und wie viele jetzt auf diesen Live-Aufruf hier im Podcast reagieren. So, und
wer nach der Ente noch Bock hat, das Video vielleicht zu teilen auf seinen Kanälen oder sowas, der ist
ja, das auch
herzlich eingeladen, das einfach weiter zu streuen, unseren Kanal zu verbreiten. Und wer noch nicht abonniert hat,
ja, ist wobei jetzt das ist jetzt geworden, gut gelaufen. Das
2300, aber es ist immer noch zu wenig. Die Videos kriegen alle mindestens 4.
Ja, mindestens 6, so muss ich es ja sagen. Naja.
Eben haben 2 neu abonniert, ich habe es gesehen. Ich kriege auf die E-Mails.
Hat schon, also Ente hat schon funktioniert. Wieso denn Ente überhaupt, Alter?
Keine Ahnung.
Bist du jetzt einfach, wieso ist jetzt Dirk Funk an einem unschuldigen Montagabend auf Ente gekommen? Kein Kommentar?
Ente.
Wenn ich das wüsste, wie das alles so funktioniert bei mir manchmal, dann wäre ich
dann würde ich hier nicht sitzen.
Genauso ist es. Nein, wir sind jetzt bei der Halle. Und ja, ich kann später erzählen, warum Deutschland Sechster geworden ist. Da habe ich jetzt eine Info bekommen. Kann ich jetzt eigentlich direkt
raus. Nee, mach jetzt bitte. Ich bin echt gespannt.
Ja. Nee, es ist denkbar simpel, aber trotzdem völlig bescheuert. Weil du guckst auf ein Turnier, Deutschland hat eine weiße Weste, gewinnen ihre ersten 6 Spiele. Verlieren dann das Viertelfinale, denkbar knapp, 2-3 gegen Polen, während Holland im Viertelfinale 3-0 gegen die Türkei auf die Schnauze bekommt. Am Ende guckst du ins Ranking und Deutschland ist Sechster geworden. Erstmal überhaupt.
Und die Niederlande Fünfter.
Ja, erstmal überhaupt, warum Sechster?
Also ich guck da rein und denk, hast du ein Spiel verpasst?
So. Ja, hä? Ja, habe ich auch überlegt. Ich habe erstmal geguckt, ob irgendwo noch was passiert ist, weil eigentlich müsste es für mich, analog zum Beachvolleyball, müsste da dann stehen Platz 5-9.
Ja, Fünfter.
So, alle, die
ist doch auch okay. Oder
alle sind Fünfter geworden. Genau.
Ja. Ja. Aber nein, beim Hallenvolleyball denkt man da irgendwie, gut, es ist für die Rankings dann scheinbar auch relevant. Deutschland hat sie jetzt auch durch diesen 6. Platz auch wieder für die nächste EM direkt qualifiziert. Scheinbar ist das irgendwie alles wichtig, ob du 6. oder 8. wirst. Aber letztendlich ging es dann darum,
wie wirst du denn jetzt 6. oder 8.?
Ja, dass Holland in der Vorrunde einen Punkt mehr hatte. Und deswegen werden die jetzt 5. und Deutschland wird 6. Das ist so dumm.
Das ist so ein Schwachsinn.
Also erstmal da schönen Dank natürlich an der Stelle nochmal meinen Informanten. Sinn,
weil die auch in vergleichbaren
Gruppen gespielt haben. Informant? Nee,
der muss anonym bleiben.
Ach, muss anonym bleiben?
Ja.
Wirklich?
Ja, ja.
Krass.
Genau, genau.
Sagst du gleich?
Nein.
Später?
Ach so, ja, später schon.
Oh. Dirk Funk hat Geheimnisse für euch. Jetzt bin ich echt gespannt.
Ja,
aber das ist das Ergebnis.
Was ist der das Beachvolleyballer des Jahres der Herzen ist ja wohl vernetzt, oder nicht?
Ja, selbstverständlich.
Ja, genau. Mhm. Ja, nein, das ist Blödsinn. Also ja, Blödsinn. Ich meine, wir haben ja in unserer letzten Episode, in der wir die Halle besprochen haben, versucht, das System der Volleyball Nations League zu entziffern, zu dechiffrieren, würde ich fast sagen. Und dass es bei dem Hallenvolleyball überhaupt so ist. Ich meine, hier sitzen Leute, die auch alle mit der Halle, ich meine, ist ja nicht so, dass wir ahnungslos wären, was Hallenvolleyball angeht. Ne?
Ja, aber manchmal fühlt
da,
sich so an.
Ja, und wir stehen da regelmäßig vor irgendwelchen Dingen und verstehen das nicht. Und so
könnte mal jemand einen Hallen-Podcast starten, der sich besser auskennt, als wir, damit wir uns da ein bisschen einlesen können.
Das wäre gar nicht so schlecht, ja.
Das wär angemessen.
Ja. Wenn das so klar geht und wir dürfen mal alles von euch benutzen, dann teilen wir euch dann auch nach Episode 100.
Genau. Ja, das ist wieder Müll, ne? Ja, ich sehe schon, das wird eine schwierige Hallensaison. So. Wobei, Bundesliga kennen wir ja, es passt alles.
Das ja, aber dann, das Bundesliga-System kriegen wir.
Leute,
kriegen
aber wir macht hin. Euch gefasst auf das Olympic Qualification. Einmal kurz zurück zu das Olympic Qualification Tournament hat auch einen richtig guten Spielplan, der ist überragend. Aber das machen wir. Den müssen wir auch mal aufdröseln mit einem Instagram-Post. Den
müssen wir nächste
oder so.
Woche dann in Ruhe mal drüber.
Ja, den müssen wir über einen Instagram-Post so machen. Der ist richtig, also interessant.
Brauchen wir ein Erklärungsvideo oder kriegen wir das
mit Bildern? Da brauchst hin? Du, musst du, Excel Ernie muss vom, fang jetzt schon mal an.
Bootcamp gehen.
Brauchen wir eine animierte Excel-Tabelle?
Hast du Ausdauer jetzt? Also da brauchen wir animierte Excel-Tabelle, Videos, Erklärvideos, Schnitt hier, Schnitt da, was weiß ich, Meet and Greet, ein Workshop an der Säbener Straße brauchen wir auch, um das zu erklären.
Ja.
Ja.
Ist, ich hab mitgeschrieben, machen wir. Ja, volles gut. Programm.
Fuck ey, naja, egal. Halle, war einmal, sorry.
Ja, dann kommen wir auf Halle und müssen.
An der Stelle mal wirklich, also von meiner Seite, Entschuldigung, dass wir die EM nicht so, also die zweite Hälfte der EM, also die erste Hälfte, die Gruppenphase und diese Zwischenrunde und so weiter und so fort und alles, diese ersten sechs, die ersten 5 Spiele, das war Achtelfinale, sorry, die sind ja so untergegangen, weil einfach deutsche Meisterschaften waren und weil halt auch die Entscheidung jetzt eigentlich diese Woche gefallen ist, so, ne? Also, oder letzte Woche, weil jetzt heute Montag ist. Ja, da hätten wir das geschafft, von Anfang an über die EM zu. Nein.
Nein, keine Chance.
Null.
Keine
also, da Chance. Sind ja 4 Spiele, in der Zeit haben wir nicht aufgenommen. Das ist jetzt nicht, und ich glaube, das ist jetzt in dieser Episode auch rausgekommen, das ist nicht, weil wir die Halle boykottieren und vor allem auch nicht Frauen boykottieren oder so, sondern das hat einfach nicht gepasst. Ne? So, wir hätten uns, weiß ich nicht, was ausreißen müssen, um irgendwie halbwegs unserem Anspruch gerecht zu werden, da vernünftig zu berichten.
Ja, wir hatten eigentlich, also zeittechnisch wäre Freitag unser Live-Podcast in Timmendorf wäre ein sehr guter Zeitpunkt gewesen,
ja, um die Vorrunde unangemessen
zu rekapitulieren. Ja,
da komplett absolut. Ahnungslos reinzugehen, weil darum geht's ja jetzt. Letztendlich konnte man das nur über Hausaufgaben regeln. Und da hatte auch jeder von uns andere Kapazitäten. Ich hatte jetzt die Chance, ein bisschen was nachzugucken. Und aufgrund meiner Informanten, beziehungsweise meinem Informant, habe ich da auch noch ein paar Insights bekommen.
Männlich?
Ey, ich bin hier genderneutral, immer. Hast du
das
noch nicht verstanden? Also
das
theoretisch,
ich nicht verstanden.
Das
könnte,
wieder, könnte alles
Fleisch,
sein.
Dann musst du das bitte auch so aussprechen.
Ja. Stimmt. Mhm. Nee, natürlich nicht.
Das Informant.
Das Informant. Nein, aber das ist ja die Geschichte. Deswegen habe ich natürlich ein bisschen nachgeschaut, ein paar Spiele mir noch angucken können.
Ich muss zugeben, ich habe nicht mal, am Mittwoch war ich auf Mallorca, Business Meeting.
Ja. Ja.
ausnahmsweise nicht Sebener Straße. Ich war ist ja wirklich so, Leute. Ich war am Mittwoch
auf Malle. Alex Walkenhorst, mal nur noch Jetset und
ich war, das muss man auch mal sagen, ich war, das ist mein erstes Mal in meinem Leben auf Mallorca und es war wirklich ein Business-Trip.
Ich. So, also, ist gut jetzt. Wir müssen jetzt über Hallenvolleyball reden. Verdammte Scheiße nochmal.
Ich wollte nur sagen, dass ich nichts geguckt habe von letzter Woche.
Jetzt lass den mal weiter
wirklich
sprechen jetzt. Ich lass euch beiden jetzt über das Viertelfinale reden. Ich bin jetzt raus.
Und nachdem natürlich, wir haben ja eine Personalie schon besprochen, Maggie Kosuch, die sich dann ja auch irgendwann verabschiedet habe und nach eigentlich dem glorreichen Jahrgang ja fast schon, dem natürlich um eine Maggie Kosuch, um eine Christiane Fürst und so weiter, dies, das, Maren Brinker inzwischen, weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißt, die ganzen Mädels, Fromm, die da mit dabei waren, Fromm scheinbar, gut. Und natürlich zwei, zum Beispiel Silbermedaillen im Jahre 2011, 2013, sind wir eigentlich inzwischen so weit, dass man nicht mehr so viel erwarten kann. Aber wir müssen jetzt über einen bescheuerten sechsten Platz berichten, aber über einen eigentlich fast schon sensationellen sechsten Platz. Wenn man mal die Bedingungen einfach mal kurz skizziert. Wir haben da, glaube ich, ein Durchschnittsalter gehabt bei dieser Damenmannschaft, 23,7. Und da Shoutouts gehen raus an Jana Franziska Poll, die das mit ihren 31 Jahren Steinzeitalter mal komplett nach unten gehauen hat. Natürlich auch eine Denise Hanke. Ich glaube, 28, 29 ist die gute Denise. So, aber das ist eine blutjunge Truppe. Und da waren einige mit bei. Du wirst dich ja freuen, Alex, übrigens. Camilla Weitzel, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst aus der Interaktion in Dresden. Als Alex nicht wusste, wer diese große Dame ist. Ich übrigens auch nicht, fairerweise, muss man dazu sagen.
Haben wir das noch auf Video?
Ich habe das.
Boah, das müssen wir
einfach eine Interaktion mit ihr hatten, die wirklich, du würdest jetzt sagen, awkward vom Allergemeinsten war das.
Also mit, also Top 3 Awkward Moments 2019.
Ich habe es nicht mitbekommen.
Ja, wir sind da so open Camera hin und ey, ihr habt doch irgendwas einfach, so wie wir das halt für die YouTube-Videos machen, einfach angesammelt hier, Volleyball oder was auch immer. Und die haben das so hart nicht, also sie hat es so hart, also boykottiert, so frei nach dem Motto, laber mich nicht voll, du Tourist. Und ich dachte so, okay, krass.
Gut, im Nachhinein natürlich.
Ich wusste, dass die irgendwas hier, Dresdner Volleyball, irgendwas, ich wusste nicht, dass es jetzt eine angehende Europameisterschaft kann.
Ja, der Rising Star in der deutschen Volleyball-Szene.
Ja, das wusste aktuell. Ich nicht, aber ich wusste zumindest, also sie hat mich aber so behandelt, als hätte ich auch nichts mit Volleyball.
Vielleicht wusste sie auch nicht, wer du bist.
Ja, anscheinend ja wirklich nicht, oder? Also komm, die wusste auch nicht, wer ich bin.
Das wäre geil.
Ja, hundertprozentig nicht, sonst hätte die nicht so.
Einer der bekanntesten Beachvolleyballer der Nation.
Ja, vor allem seit 10 Jahren, sie ist ja frisch. Mit einer angehenden
Nationalspielerin.
Ja, das ist so ein wunderschönes Beispiel, wie nah sich Halle und Beach doch manchmal sind. Ja,
deswegen machen wir jetzt eine Transition. Genau. So.
Ja, wenn du es dann irgendwann
mal. Wenn sie das jetzt auch hört, ihr könnt mal alle der Dame auch mal sagen, wenn sie das jetzt hört, tut mir leid, dass ich sie so angegangen bin. Es war aber auch wirklich, also angegangen stimmt doch überhaupt nicht. Ich wollte ein Gespräch aufbauen.
Ja, Alexander, über Volleyball.
Lass die Entschuldigung einfach mal so stehen.
Und Entschuldigung, dann ist das, ich wollte so einen unangenehmen Moment, der wahrscheinlich für uns beide unangenehm war, nicht erzeugen. So. Ja. Und jetzt könnt ihr weiter über Frauenvolleyball, über Frauen-EM.
Ja, aber genau darum geht's, um eine 19-jährige Camilla Weitzel, die da ja im Prinzip das erste Mal richtig Nationalmannschaft spielt, das erste Mal ein großes Turnier hat, dann auf einmal Stamm spielt im Mittelblock. Die ersten Experten vergleichen sie jetzt schon mit der eben besagten Christiane Fürst und sagen, das ist mal eine, die da vielleicht in die großen Fußstapfen treten kann. Auch die Christiane Fürst konnten wir auch in Dresden im VIP-Zelt noch mal ein bisschen sehen, die inzwischen natürlich als Mutti da einen anderen Lebensweg eingegangen ist. Aber ja, man muss sagen, das gibt extrem viel Positives zu berichten. Die Grenze, die dann letztendlich gesetzt wurde, gerade auch zu diesen Top-Teams und diesen physischen Monstern, sei es Polen oder sei es Russland, die Klassiker, aber gerade Russland, ich meine, über das Viertelfinalspiel in Polen werden Daniel und ich zumindest ein bisschen reden können, weil wir es beide gesehen haben, aber gerade auch das Vorrundenspiel gegen Russland. Klar, es war ein Vorrundenspiel und anstelle Russlands war es vielleicht auch kein Drama, das zu verlieren, aber aus der Sicht Deutschland war das einfach was ganz Besonderes. Es war, glaube ich, der erste richtige Pflichtsieg, zumindest bei einem größeren Turnier überhaupt, in der Geschichte des deutschen Damenvolleyballs, dass sie mal die Russinnen geschlagen haben. Und das Spiel habe ich auch zumindest ich glaube, 3 Sätze davon habe ich gesehen, war schon echt verdammt gut. Also gerade den Kontrast zu sehen, wie Deutschland einfach mit deutscher Handwerksarbeit, mit guter Technik, mit viel Spielwitz. Nein, und einfach dann halt natürlich auch dem Spielstil, der da von Felix Kozlowski etabliert wurde. Man muss extrem schnell spielen, gerade auch wenn man natürlich im Außenangriff jetzt mit Jenny Gerties oder mit Jana Poll, die durch die Verletzung von Hannah Ortmann da jetzt auch das erste Mal in ihrem Leben überhaupt an die Stammformation konstant reingerückt ist, dann musst du diesen Spielstil durchziehen und das war schon beeindruckend zu sehen. Also gerade auch bei diesem Altersdurchschnitt und selbst auch für eine Jana, mein Gott, die ist ja eigentlich, also die ist zwar schon länger dabei, aber das war jetzt auch das erste Mal richtig dabei zu sein, die kannst du jetzt auch nicht als Veteranen damit zählen und deswegen, also dieser Sieg.
Ja, aber in der Konstellation muss sie das dann sein, so.
Ja.
Also, ja.
die, also auch das Viertelfinalspiel gegen Polen, und da, das schneide ich, glaube ich, gleich nochmal damit rein, da, wenn ich den Clip dazu finde. Das muss man sich ja einfach nochmal vorstellen. Für alle, die jetzt nicht dabei sein konnten, es gibt bei YouTube auf jeden Fall Clips von alten Turnieren, wenn in Polen vor 12.000 Zuschauern da einfach mal die Nationalhymne kommt, und dann ist das nicht wie in Deutschland, dass da das Orchester angeht und dazu ein bisschen mitgesungen wird. Nein, dann wird die Anlage kurz mal ausgestellt und dann singen 12.000 Zuschauer plus dann auch noch die 12 Polinnen da, die dann da unten stehen, singen einfach gemeinsam die Nationalhymne, und das ist einfach so maximal laut. Also das ist schon krass. Und dann natürlich auch mit, ja, ausgepfiffen werden bei Aufschlägen und so, aber jetzt auch mal, mein Gott, das gehört ja irgendwie dann auch ein bisschen, ja,
das
mit
war
dazu.
Halt, das war das Spiel in Polen, das war für die einfach ein hartes Heimspiel, und
ja,
dann, war es halt pro Polen jubeln und ja, tatsächlich auch gegen Deutschland jubeln, wahrscheinlich nicht unbedingt persönlich gegen, sondern einfach, wir sind hier als siebter Mann gerade auf dem Feld. Und dann machen wir auch Radau und versuchen, die auch so gut
vollkommen
zu
legitim, meiner Meinung nach.
Oder? Ja, wir wurden das auch schon gefragt bei Instagram, wie wir das finden. Also ich finde es, und was das mit Athleten macht, mir persönlich ist, okay, mir ist auch viel scheißegal, was andere Leute irgendwie ein bisschen tangiert, aber mein Gott, das gehört halt dazu.
Das gehört dazu.
Andere Länder sind halt so. Also ich finde es auch gerade in der Halle, finde ich es nochmal ich weiß nicht, beim Beachvolleyball passt es irgendwie nicht so ins Event, aber in der Halle ist es doch.
Also beim Beachvolleyball hast du halt selten diesen Fall, also gut, bei internationalen Turnieren,
in Rio 2016 hattest du es so,
ist es so passiert.
Aber auch da ist halt die Gesellschaft, die so tickt, ne? Also ich meine, das ist halt, die sind halt stolz auf ihre Sportler, und wir Deutschen sind nicht stolz, beziehungsweise schämen uns, wenn wir auch nur einen Funken von Stolz empfinden für unsere Sportler. Und deswegen pfeifen wir nicht andere aus, und das ist ja immer nicht negativ, sondern das ist einfach nur ein Zeichen, also es ist ja im Endeffekt nur, vielleicht kann ich den Gegner 1% aus der Ruhe bringen. Deswegen sehe ich das null negativ. Mein Gott,
wir sind ja nicht
beim Tennis, dass der Schiedsrichter sagt, quiet please. So.
Ich fände es dann negativ, wenn du es dann wirklich so weit hast, dass selbst nach einem richtig krassen, langen Ballwechsel dann der vermeintliche Gegner den Punkt macht und du das dann auch noch auspfeifst oder sowas.
So, ja, dann wird der Sport gefeiert. Ja, das ist ja egal, da haben sie ja trotzdem
Respekt. So, genau, das ist genau die Sache. Und solange der Sport dann letztlich doch noch seine Wertschätzung erfährt, egal welche Nation dann letztlich da gepunktet hat, dann finde ich es auch bei Aufschlag und sowas in Ordnung, wenn dann gepfiffen wird. Das ist dann halt so. So, aber solange die Wertschätzung dabei ist, gehört das einfach zum Sport mit dazu.
Ja.
Schön gesagt, Ernie.
Ja. Kann man sagen. Punkt werde ich jetzt hier mal einen Cut setzen und mal kurz was reinspielen, wie sich das dann so anhört in so einer Halle in Polen. Okay. Werde ich auch gleich nochmal, Stichwort einfach gegen diesen siebten Mann auf dem Feld und da nochmal so reagieren, werde ich jetzt direkt auch nochmal die Ansage, die im vierten Satz von Felix Kozlowski kam, einfach nochmal kurz reinschneiden, weil das war auch höchst spektakulär.
Wollen wir nach Hause gehen und zu Hause sein und dann denken, oh, hätte ich vielleicht ein bisschen aggressiver bei dem Aufgang. Wir müssen nicht, wir müssen nicht passiv sein. Leute, scheißegal, die gewinnen von 10-9. Aber ihr müsst das machen. Okay.
Ja, also das war mal eine richtig geile Geschichte. Felix Kozlowski, der da komplett heiser seine Mädels da zusammenschreit, von 9 von 10 Spielen verlieren wir halt alle. Das fand ich überragend. Also wirklich pure Emotion. Und da dann auch vor allen Dingen so zurückzukommen mit der Truppe, da im vierten Satz gegen diese Wand von Fans. Das war beeindruckend. Das Spiel an sich natürlich auch spektakulär.
Denis Hanke 8-12 Rückstand,
ja.
25-17 gewonnen.
Ja.
Gegen Polen.
Ja.
In Polen.
Unglaublich. Also klar, weil auch ein, zwei uncharakteristische Dinge passieren, gerade bei diesem Team. Und da kommt jetzt auch der große Punkt, den ich da einfach sagen will. Und auch bezüglich Olympia-Quali, die ja jetzt ja auch noch im Januar da bei diesem Kontinentalcup, bei der Europa-Qualifikation ausgespielt wird. Warum ich da tendenziell dann schon maue Chancen sehe, dass Deutschland wirklich eine reelle Chance hat, sich da qualifizieren. Also ich würde eigentlich sagen, sie haben fast keine Chance, weil in diesem Spiel, in diesem fünften Satz, war es halt einfach eklatant. Momentan im Damenhalden-Volleyball werden die Spiele über die Superstars entschieden. Und dann war das in dem Fall einfach mal eine Magdalena Stisiak, die mit 19 Jahren wahrscheinlich das Supertalent ist da aktuell im Volleyball. 2,02 Meter Annahme außen, die dann, nachdem sie einfach ganz normal einmal Sideout krachend beendet, sich irgendwo nochmal aus dem Break einen zweiten Ball schnappt und da einfach ohne Anlauf hochgeht, das Ding reintrümmert, dann geht sie in Aufschlag und prügelt da, glaube ich, drei Asse hin und auch nochmal zwei so mit Wirkung, dass es dann auf einmal da einfach 7-2 steht oder was auch immer. Und dann ist das Spiel durch. So. Und diese Star-Power, diese absolute Superstar-Power und die Polen, da kannst du ja bei allen Mannschaften durchgehen. Alle Mannschaften, die da wirklich mit dabei sind, haben einfach mindestens einen waschechten Superstar und dann auch noch ein paar richtig dominante Spieler mit dabei. Und das ist halt der große Faktor, der bei Deutschland so ein bisschen fehlt. Es ist halt dieses große Teamkonstrukt und diese Philosophie von Felix Kozlowski. Du hast natürlich eine Luisa Lippmann, die da schon mit zugehört, eigentlich zu den Superstars, aber für mich gerade auch in diesem Turnier im direkten Vergleich zu den Superstars und zu den wirklich besten Spielern der Welt schon ein bisschen
abfällt. Ist sie noch ein bisschen schwächer, ne?
Und die hat auch für mich kein gutes Turnier gespielt. Sie wird da in Schutz genommen und klar, sie hat als Diagonale natürlich den schwersten Job und kriegt immer die schwersten Bälle und muss die dann irgendwie noch verwerten.
Kriegt schon wirklich viel Müll auf.
Ja, ja, ja. Aber das kriegen andere Angreiferinnen auch. Ja. Und für mich hat sie in dem Turnier, zumindest wenn du mit der Mannschaft dann noch mehr erreichen willst und wirklich eine Medaille holen musst, dann hätte sie ja konstant überragen, müssen. Kannst du nicht ja. sagen. Es ist nicht möglich, konstant zu überragen. Bloß dann hätte sie insgesamt ein überragendes Turnier spielen müssen. Mhm. Das hat sie nicht getan. Und wenn dann Luisa Lippmann noch nicht mal überragt, dann wird es halt eh schwer, wenn du nur mal mit einer Jennifer Gerties und meiner Jana Poll nicht die Spielerinnen hast, die jetzt super dominant im Angriff sind,
hast
die das sehr gut und sehr clever machen.
Hast du nicht bei ganzen Namen ausgesprochen?
Ich wechsle jetzt immer mal ein bisschen.
Ah, okay. Ja. Du machst ganz viele Sachen. Du sagst auch bald wieder Cynthia und Kim. Ich merke das schon. Ja.
Also es ist ja eine Philosophiefrage. Will ich jetzt eigentlich auch nochmal mit reinbringen, so ein bisschen, wie ihr das so seht. Weil ich glaube, man sieht es inzwischen bei fast jeder Mannschaft und es ist auch fast schon ein bisschen schwierig, gerade auch jetzt so für eine Spielerin wie Jana, wenn du einfach diesen Stempel hast, du bist unsere annehmende Außen. Du bist unsere Annahmespezialistin und gerade im Damenvolleyball macht es inzwischen eigentlich fast jedes Team so. Du hast eine sehr, sehr gute Annehmerin und dann hast du noch eine zweite, die im besten Fall natürlich auch gut annehmen kann, aber die schon sehr dominant und sehr spektakulär im Angriff ist. Das macht inzwischen jeder. Dann am besten auch in einer Kombination mit einer richtig, richtig guten Diagonalen und dann hast du halt ein Blockwerk und wenn du dann noch wie Serbien, wie Russland und wie die Türkei einen guten Mittelblock hast, dann bist du halt komplett da. Aber ist das bei euch so, dass ihr sagt, das ist dann ein Grund oder das kann dann auch vielleicht nicht funktionieren, dass man das unbedingt braucht? Oder kannst du auch mit zwei Spielertypen, die sich da sehr ähnlich sind, eine Jennifer Gerties und eine Jana Franziska Poll, beide extrem gut in der Annahme, beide auch clever und bedacht im Angriff, aber eben nicht so dominant, nicht mit dem schnellsten Arm, nicht mit dem härtesten Schlag, nicht mit der höchsten Höhe?
Ich glaube, für das Spielkonstrukt, was die Deutschen spielen, nämlich extremes Tempo, ist das vonnöten, weil dann brauchst du eine sehr, sehr gute Annahme, sonst kannst du das Tempo nicht aufziehen, weil du keine Variabilität hast, dann hast du nur noch zwei Pässe, die möglich sind und dann lacht sich der gegnerische Block darüber kaputt, plus du hast halt aus einem hohen Tempo weniger Angriffsmöglichkeiten, du brauchst halt die freie Fläche, bei der du zünden kannst und dann ist eigentlich diese Kombination aus sehr, sehr guter Annahme und variabel im Angriff eigentlich eine sehr gute Kombination. Jetzt war es gegen Polen leider so, dass die Annahme nicht so gut und stabil war, wie es nötig gewesen wäre. Und das war dann gerade im Tiebreak eben auch der Grund, warum man dann keine Chancen hatte mehr, das Spiel zu gewinnen. Wenn du physisch stärkere Angreifer hast, die auch aus schlechterer Annahme oder aus höheren Pässen dann dominant agieren können, dann kannst du das Konstrukt eventuell umstellen. So aktuell mit dem Angriffspotenzial, was in Deutschland verfügbar ist, ergibt diese Kombination Sinn.
Ich würde das mal, das ist ja aus der Not geboren. So hätte Deutschland eine dominante Außenangreiferin, die in der Annahme nicht zu sehr abfällt, würden sie es genauso spielen wie die anderen Teams auch.
Ja, das hat Felix Kozlowski auch ganz klar
gesagt.
Haben
sie aber nicht. Also das
Hanna
ist ja,
Ortmann
das
hätte höchstwahrscheinlich Stamm gespielt, so. Genau mit der Philosophie.
Aus dem Grund.
Aber da sie
wäre ja die
Größte,
die angriffsstärkste Außen.
Ja.
Ob sie dann mit den anderen Top-Außenangreifern, sei mal dahingestellt, aber das ist ja nun mal die Tendenz. Und über kurz oder lang, also jetzt kommt wieder, jetzt ist das Gute, dass ich diesen A-Trainer gemacht habe und mich auch aus dieser Spielstruktur, ich meine, gut, internationales Top-Niveau nicht so viel, aber trotzdem ist ja gerade im K2, das heißt, die Bällen aus der Abwehr und so oder aus schlechten Situationen wird ja bei den Frauen nicht so wie bei den Männern, ist ja auch ganz viel einfach Hinterfeld 1, der Diagonale muss es richten. Ja, ja. Spätestens wenn die Diagonalspielerin hinten ist, muss mal ein Punktball über die Position 4 gespielt werden und auch sonst. Ja. Und da brauchst du einen zweiten, der den Ball killt. Und das ist schon in der zweiten Bundesliga so. In der zweiten Bundesliga ist es auch so, der VfL Hohmann Essen spielt mit zwei Außenangreifern, die außen anschlagen, so, wenn man jetzt mal so als Beispiel nimmt, und haben einen guten Diagonalen. Um wirklich in die Topgruppe der zweiten Bundesliga zu gehen, bei den Herren, ich bin jetzt bei den Herren, brauchst du noch einen, der konsequent auch mal einen Punktball tot macht. Und das ist bei den Damen ist es genau das Gleiche. In der ersten Liga, bei den Frauen schon, in der absoluten Spitze in Europa ist es auch so. Deswegen, das ist der Fakt, warum, also das ist einer der größten Faktoren, warum wir da mit den ganzen wirklichen Top-Nationen, die physisch einfach besser sind, und das ist vor allem der eine Unterschied, dass die einen Hardhitter auf Außen haben. Das ist einfach so. Ja. Deswegen ist es, und jetzt kurz einmal Exkurs, bei dem A-Trainer wird dann auch oft diskutiert, hey, ja, wir in Deutschland, wir müssen mehr auf die Physis achten und so, weil da geht das Spiel hin, aber wir können auch nicht, wir können ja auch nicht auf das Balltraining verzichten und so, unsere Spieler sind schlecht ausgebildet, aber wir können nicht oder was auch immer, dann muss man halt einen Tod sterben. Wenn man weiß, man kann auf 10% Annahmequalität verzichten, dafür hat man aber eine, die 1,90 ist, nicht rausgeschossen wird in der Annahme, aber vorne der Hardhitter ist, ja, da musst du halt auch mal so ausbilden, da musst du halt auch mal auf Physis gehen, vielleicht mal ein Balltraining in der Woche zurücknehmen oder zwei Balltrainings, dafür zwei Krafttrainingseinheiten mehr und das über Jahre. Aber das macht in Deutschland halt auch wieder keiner, weil du dann immer kurzfristigen Erfolg durch gut eingespielte Mannschaft haben willst und keinen physisch aufbaust. Und deswegen haben wir in Deutschland keine gute, also okay, eine, die jetzt verletzt war, aber sonst eigentlich keine gute Außenangreiferin, die einen Punktball tötet. Und das ist der Grund, warum wir da in der internationalen Spitze dann auch gegenwärtig nichts zu suchen haben.
Also ich denke mal, eine Lina Alsmeier wäre jetzt auch eine Kandidatin, die sich dahingehend entwickeln will.
Aber da muss auch physisch ein Riesenschritt kommen.
Ja. Aber klar, da muss noch einiges kommen. Und guck Hannah Ortmann wird dann beweisen müssen, ob sie dann auch wirklich ihre Fehler abstellen kann. Ne? Ach doch, Ochsen im positiven Sinne.
Also ist jetzt nicht negativ gemeint, aber du siehst ja schon, du guckst ja nur auf die Mannschaft, also guckst ja nur aufs Feld.
Guck dir mal so eine Mihajlovic da an oder was von Serbien, meine Fresse. Deswegen, wenn ich dir nachts begegne, wenn ich da irgendwie gerade aus der Kneipe komme, dann hätte ich Angst.
Das liegt aber daran, dass du vorher in der Kneipe warst. Dann.
Nee, da hätte ich auch allgemein Angst. Oder auch bei ein, zwei anderen Kandidatinnen. Wie gesagt, dieses Stysiak, dieses Riesenbaby, 2,02 Meter oder allgemein oder was Russland auch mit einer Goncharova oder so und da aufbietet. Das ist halt einfach nochmal eine ganz andere Nummer.
Das ist wirklich ganz, 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 ganz großer Unterschied nochmal.
Ja.
Das ist so. Das und siehst du ja nur, wenn der Fernseher angeht, bumm, und du siehst die sechs Spielerinnen. Ja,
dann
siehst
du es. Und auch der wichtige Faktor, gerade auch bei den Damen, weil dann da Athletik ist einfach noch ein bisschen weniger ein Faktor. Das siehst du auch gerade dann bei kleineren Außenspielerinnen, die jetzt auch nicht so die Springerinnen sind, oder selbst wenn sie Springerinnen sind, wenn der Anlauf nicht mehr da ist, dann wird es halt ganz schwierig.
Ja, dann wird halt wieder gelegt, damit die Abwehr, damit
und selbst auf eine Luisa Lippmann, die mit ihren 1,88 oder was hat sie, so, inzwischen nicht mehr groß für die Diagonalspielerin. Nee. Und auch die, wenn der Pass nicht komplett steht oder der Anlauf nicht komplett stimmt, fängt sie halt auch an, Probleme zu bekommen im Vergleich zu den irgendwie einer 1,95 Diagonalen von Serbien, die als Linkshänderin kurz mal hochhüpft und irgendwie trotzdem noch den Ball hinten lang reintrümmert.
Ja.
Das ist halt so ein eklatanter Unterschied. Und dann für mich aber auch in der Kombination mit dann halt dieser Mittelblock-Thematik. Ich glaube, dass diese Philosophie auch sehr gut funktionieren kann. Nicht vielleicht mit den absoluten Top-Teams, aber dafür bräuchtest du dann vielleicht nochmal eine richtig dominante Mittelblockerin. Was wir bei der Türkei jetzt unter anderem so gesehen haben, eine extrem dominante Mittelblockerin. Und das halt Deutschland halt auch noch nicht. Ich meine, klar, mit einer Camilla Weitze, 19 Jahre später erst Turnier, sehr, sehr gute Ansätze gezeigt, gerade auch im Angriff. Marie Schölzel
geht, vor der Kamera halt nicht, ne? Aber sonst.
Nee, geht, glaube ich, 9 aus 10 gegen Polen, also auch wirklich überragend. Aber trotzdem halt eine andere Art und Weise, wie man da vielleicht auch eine Spielerin respektieren muss in der Mitte.
Ja, auch vom Auftreten her. Du siehst da diese, ich bleibe jetzt bei Öxinnen, die auf der anderen Seite stehen. Dann siehst du da unsere braven, gut arbeitenden Mittelblockerinnen. Aber siehst schon Unterschied, ne? Auch in der ganzen Heran, in der Präsenz auch auf dem Feld und im Block und so, finde ich.
Aber trotzdem. Und deswegen muss man, bleibt auch als großes Fazit viel Positives, und du hast ja jetzt immerhin Konstrukt, gehen wir mal davon aus, und ich persönlich gehe davon aus, weil sie ist 19 Jahre jung und hat auch in den letzten Jahren einfach eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Ich glaube, dass Hannah Ortmann noch annehmen lernen wird, und dann hast du da eine Prototypin eigentlich auf der Position, in Kombination dann entweder halt mit einer Jennifer Gertis oder auch mit Jana, die zwar 31 ist, aber gefühlt 25 ist eigentlich von ihrem biologischen Alter wahrscheinlich.
Hast du an
die auch noch
gefühlt?
Ein paar Jahre damit.
Jetzt verstehe ich diese Verbundenheit.
Meine Güte, kein Kommentar, mal 7 kommt jetzt hier. Nein, aber einfach diese Achse dann potenziell. Camilla Weitzel, wie gesagt, Rising Star. Hannah Ortmann, Luisa Lippmann ist 24. Da ist auf jeden Fall ein Konstrukt, worauf du aufbauen kannst.
Ja.
Es wird spannend, wenn dann irgendwann mal die Dinis-Hanke-Ära zu Ende geht. Weil für mich auch so ein bisschen. Hört sich jetzt fast schon wieder nach Gotteslästerung an, aber ich finde auf allerhöchstem Niveau, ich habe sie in den Playoffs noch wirklich in den höchsten Tönen gelobt und auch immer gesagt, Dinis Hanke macht
Bundesliga.
Den Unterschied.
Ja.
Aber im Vergleich zu den absoluten Top-Nationen, zu den besten Zuspielerinnen der Welt, fällt es dann doch schon auf, klar, es ist ein geiler Stiefel, aber ist es super konstant und ist der Ball immer on point? Definitiv nicht. Und ich finde, das ist auch so ein kleiner Faktor, da wird es halt mal spannend. Ob eine Pia Kästner dann letztendlich diejenige ist, die dann da die Schuhe füllt und dann wirklich die nächsten Jahre das Heft an die Hand nimmt, ob sie das dann wirklich erreichen kann. Ja, aber das, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Denise Hanke eine überragende EM gespielt hat, aber gut, ich will jetzt nicht zu viel meckern.
Nee, aber du siehst ja, guck mal,
sie hat weiterhin ihre Highlights gehabt. Sie hat auch im Aufschlag gegen Polen ihre Highlights gehabt,
klar.
Wo man sagen muss, dass sie mit in der Verantwortung war, dass der Satz, also dass sie den vierten Satz noch holen.
Hm. Aber trotzdem muss ich ja sagen, wir haben jetzt zwei, drei Key Facts erklärt, woran es liegt, dass sie nicht an der Weltspitze sind. Ja, und trotzdem müssen wir irgendwie drüber reden, dass man nah dran ist. Und da muss man jetzt auch mal das Positive rausstellen. Das ist eine verdammt nochmal gut funktionierende, gut eingestellte Mannschaft. Weil das haben sie präsentiert. Ja, und das haben sie die ganze Zeit präsentiert. Und das ist stark, wenn wir überlegen, dass wir sagen, die Mittelblockerin nicht so präsent und noch nicht so erfahren, die Zuspielerin im Zweifel nicht so konstant, keine Angreiferin auf Aus, keine Angreiferin, ne? Ich mache gerade wieder hier Dirk Funk Anführungsstriche, aber trotzdem, ja, das sind so drei Key Facts auf höchstem Niveau und trotzdem verlierst du in Polen nur 3-2 und so weiter und so fort. Hey, das ist okay. Also das ist ja...
Ja, absolut.
Ich will das noch nicht so schlecht reden, das ist schon...
Die Mannschaft hat sich revidieren, weil das ist so nicht gemeint.
Die haben sich, so, das hatten wir schon beim Beachvolleyball, da sind wir auch auf viel negative Kritik gekriegt. Die haben sich vor den Spiegel gestellt, haben sich genau dahin gepackt, wo wir sind. Die haben wahrscheinlich viel darüber gesprochen, was können wir, was wollen wir sein, wie ist unsere DNA, und das haben sie aufs Parkett gebracht. Das finde ich beeindruckend. Das ist gut. Und das sollte man im Sport auch so machen. Und dann ist es in Ordnung.
Und ich glaube, aufgrund dessen kriegt Felix Koslowski die auch dann mit so einer heiseren Ansage in Satz 4 dann auch nochmal geweckt, weil einfach das Team grundsätzlich funktioniert und du brauchst da nichts Weltbewegendes mehr sagen. Du musst sie einfach nur einmal nochmal wachrütteln, dass sie weiter gallig sind, dass sie sich dieses verdammte Spiel holen wollen.
Ja.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil ich hätte jetzt schon wieder vergessen, dass ich zwei Sachen einspielen wollte. Also das muss ich mir dringend aufschreiben. Boah,
das wird das Sinnloseste.
Nee, das wird gut kommen. Also wenn ich dran denke, dann kam es gerade super, glaube ich.
Oh mein Gott. Ich sehe das schon.
Wenn Dirk Funke dran gedacht haben wird.
Ja. Das ist so ein Schwachsinn. Ja.
Naja, aber dann kommen wir vielleicht nochmal kurz abschließend auch nochmal Thema Abstand auf, wie geht es jetzt weiter, und das ist eben da auch ähnlich wie beim Beachvolleyball, nur halt nochmal ein bisschen anders, beziehungsweise da kommt ja auch nochmal ein Continental Cup, und der Continental Cup, das, die europäische Qualifikation, ist halt im Januar, und ich sage wenig Chancen, weil Felix Koslowski hat auch, glaube ich, selber gesagt in einem Interview, seiner Meinung nach sind von den 12 Teams, und 12 Teams werden sich für Olympia qualifizieren, sind mindestens 8, hat er gesagt, die besten Teams der Welt, 8 von 12 sind europäische Mannschaften, sind europäische Nationen, qualifiziert, haben mindestens sich jetzt schon 3, das ist Serbien, das ist Russland, das ist Italien, und wie viele Plätze werden noch verspielt? Einer. Ja. Eine weitere europäische Mannschaft wird sich qualifizieren, Deutschland ist in diesem Pool, die sich qualifizieren können, aber da werden halt eben auch wieder Polen sein, da werden die Holländer mit dabei sein, da wird die Türkei mit dabei sein und noch ein, zwei Nationen, die ich jetzt gerade vergesse, die zumindest auf einem ähnlichen Niveau wie Deutschland agieren, und gerade bei den Hochkarätern, die ich jetzt da eben mal rausgehauen habe, sei es Polen, sei es die Türkei, sei es, ja, das ist, wird schon verdammt schwer. Felix hat auch, glaube ich, selber in einem Interview schon gesagt, er ist da sehr skeptisch und macht sich eigentlich keine großen Hoffnungen. Also das wäre schon wirklich eine waschechte Sensation.
Ja, aber dann ist es doch gut, dass der Bundestrainer das vorbereitet und sagt, hey Mädels, wir haben nichts zu verlieren, all in, und gut ist. So ist doch eigentlich ganz gut. Ja. Also was anderes kannst du ja nicht, was anderes gibt es ja auch nicht zu erwarten. Das ist doch in Ordnung so.
Ja.
Ja. Es ist ja gut, dann kann man darüber diskutieren, ob man nur 12 Teams bei den Olympischen Spielen haben muss und so weiter. Das ist aber wieder so eine andere Sache. Aber gut. Ja, das ist ja beim Beachvolleyball auch nicht anders. Spielt sich jedes Turnier mit 32 in der Weltspitze, und bei den Olympischen Spielen mit 24 ist es meiner Meinung nach unnötig. Also,
ja. Also 12 ist wirklich wenig. Hört sich auch einfach wenig an. Wenn das jetzt auch wieder Prävention wäre vor zu wenig Qualität, aber gerade wenn du jetzt da kommst, dass sich wirklich 4 europäische Nationen da mal richtig ärgern müssen, das wäre dann, also
ja,
als ob beim Beachvolleyball 6 wichtige Teams fehlen.
Du könntest ja mit 12 Teams spielen, aber dann müssten es einfach die 12 der Weltrangliste sein, aber dann hast du diese Continental-Spots dazu, weil du bei den Olympischen Spielen ja dann immer wieder alle Kontinente vertreten haben willst, und dann wird es halt irgendwann echt dünn. So,
das ist ja, du müsstest quasi, um mehr europäische Teams reinzubekommen, müsstest du halt ein paar, was hat Dirk bei der WM gesagt, Touristen aus anderen Nationen.
Bei 12 Teams gibt es dann auch gar nicht mehr so viele Touristen.
Nee,
aber
bei 12 Teams nicht, aber wenn man halt sagt, man nimmt mehr Teams, um mehr aus Europa reinzubekommen, plus gleichberechtigt der anderen Kontinente beizubehalten, dann müsste man diesen Weg gehen. So, dann hast du halt so ein paar sportliche Nieten mit dabei.
Ja, so sieht's aus. Also auf 16, glaube ich, kann ich jetzt schon, ohne mich damit zu beschäftigen, auf 16 klingt für mich realistisch.
Klingt auch einfach rund. Also, aber mein Gott, ich will mich gar nicht damit beschäftigen, was dann da wieder für ein verrücktes System da ausgespielt wird bei den Olympischen Spielen, damit das dann hinkommt. 16 würde für mich Sinn ergeben, da hätte ich dann auch schon wieder einen Baum vor Augen, wie das funktionieren
würde.
Wenn
ich eigentlich schon mal beim Beachvolleyball gesagt, ein 12er-Baum gibt kein Konstrukt, wie man einen 12er-Baum sinnvoll spielen kann.
Ja, doch, du spielst ja dann, ich glaube, die spielen ja stumpf 2 Sechsergruppen bei den Olympischen Spielen, meine ich.
Ja,
also, naja. Ja, das ist okay. Ja.
Kannst du ja, machen. Das ist okay, so kannst du es abbilden, aber dann mach doch vier Teams mehr und mach Vierergruppen und
ja, ja. Hast im Endeffekt weniger Spiele. Ja, ist klar. Also es ist ja auch so. Ja. Ja, ist egal.
Ja, aber ist auch schon deswegen. Also du wirst jetzt immer sagen, die Hallenvolleyballer sollen nicht meckern, aber ich finde es schon immer amtlich. Wenn man jetzt das Programm mitbekommen hat, auch die Damen waren jetzt die ganze Zeit unterwegs und für die Ersten und für einige geht es jetzt halt einfach straight direkt in die Vorbereitung. Sei es wie bei Jana am Sonntag, glaube ich, nach Neapel, weil es ja sehr spontan entstanden ist, da ihr Wechsel jetzt dann doch in die italienische erste Liga.
Ja, ich glaube, die ist einfach nur vor der Podcast-Aufnahme geflohen. Ich glaube
ja, auch, also da wehrt sie sich noch aktiv. Ja. Ja. Mal gucken.
Ja.
Man munkelt, dass ich sie vielleicht noch sehe diese Woche. Ohne Körperkontakt. Vielleicht kann ich da nochmal nachhaken. Ich glaube,
zur Begrüßung wird einmal gefühlt.
ihr seid wirklich perverse Schweine und das ist ein Zitat.
Wer hat das nochmal gesagt?
Genug Leute haben das schon gesagt.
Was?
Kann man genügend oft als perverses Schwein beschimpft werden? Ich glaube, nein.
Ja, du nicht.
Haben wir noch irgendwas?
Keine Ahnung, es sind auch gefühlte 37 Grad hier drin, ne, in Daniels Büro. Ich weiß nicht, ob das in dieser Schrägen hier liegt. Also,
nee, du könntest hinter dir mal gucken, ob die Heizung noch an ist. Ich glaube nicht, ne?
Nee.
Okay. Die Heizung, Alter, die sollte seit...
Ja, gestern Abend war richtig kalt.
Aber hast du die Heizung, Stomma, hast du wirklich die Heizung angemacht gestern?
Gestern Abend ja, aber das lag daran, dass den ganzen Tag über die Fenster und Türen offen waren, weil die Wäsche hier drin stand und gelüftet wurde. Und dann war es echt arschkalt hier.
Ja, nee. Also, Entschuldigung, ey. Kannst du nicht am Anfang September, kannst du nicht Anfang September die Heizung anmachen, Alter.
Ich mach die Heizung an, wenn es kalt ist, nicht wenn September ist.
Ey, da musst du vorher.
Wenn im Dezember halt warm ist, mache ich die Heizung aus.
Ja, aber es geht nicht. Da musst, ja, halt mal sehen, da musst du dir mal was Warmes anziehen. Also
du brauchst ja auch im Auto 19 Grad. 19 Grad Betriebstemperatur.
Ja, aber nee, dann,
das war hier der Spezialist auf dem Beifahrersitz.
Aber dann im Wohnzimmer nicht eine halbe Stunde 18 Grad abkönnen. Also das ist ja wohl Quatsch.
Na gut. Also hier wird jetzt, glaube ich, lange keinem mehr kalt, so viel Dunst, wie ich hier jetzt gerade reingehauen habe, in die Dachschrägen hier. Von daher ist jetzt auch der Zeitpunkt angelangt, abzuklemmen. Schön, hat mir gut gefallen.
Nee, ich muss noch ein, zwei, ist schön.
Ach du Scheiße, jetzt.
Nee, nichts Langes, Dirk, nichts Langes.
Warte,
nichts
kommt
Langes.
Jetzt? Muss ja, mal
wir werden jetzt,
ich
der Ernie hat den Auftrag, diese Woche endgültig mal so zuzuarbeiten, dass wir unseren Shop hinkriegen. Kriegen wir das realistisch hin? Ernie ist schon aufgestanden.
Ach so, wir müssen jetzt Sachen pluggen wieder, ja, okay, ja.
Also es ist schon, wir haben ja, ihr habt schon. Ja mitbekommen, dass wir in Timmendorf unsere T-Shirts angefangen zu verkaufen. An der Stelle, ich bin positiv überrascht, wie viele wir da aus unserem Bauchladen so vertickt haben. Das fand ich schon sehr geil. Plus, wenn ich mir ausrechne, wie viele Anfragen wir über Instagram jetzt schon gekriegt haben, würde ich fast sagen, könnte eng werden mit den T-Shirts, wenn die jetzt irgendwann in den Online-Shop kommen. Also,
ja, also wahrscheinlich nicht, dass alle jetzt sofort weg sind, aber das halt so die gängigen Größen. Also einige Größen werden auf jeden Fall vergriffen sein, sodass wir theoretisch schon nachbestellen müssten.
Ja, genau. So. Das wird interessant, deswegen möchte ich es anteasern, weil die Leute, die wirklich zuhören und sonstiges, und da kann Dirk mich jetzt auch nicht verurteilen, dass ich die 2 Minuten noch anhänge, möchte ich nur sagen, wie realistisch ist es, dass wir das irgendwie diese Woche... Also ich hab in Timmendorf schon gesagt, nächste Woche kommt der Shop online. Ich habe gelogen, alle angelogen, weil wir letzte Woche nicht abgeliefert haben dahingehend, muss man mal ganz klar sagen.
Das stimmt. Also wir müssen noch jeder so 260 Zeichen, glaube ich, zusammenschustern.
Meine hat der zweitbeste Mann schon vorliegen. Es liegt also an euch.
Deine hat er vorliegen, okay. Ich habe noch keinen Zugang zur Homepage.
Er hat die vorliegen, ich habe das geschickt. Also wann kommt der Shop online? Was ist realistisch?
Ja, ich hoffe mal bis Ende der Woche. Das kann ich nicht abschließend sagen, weil ich, also ich bin technisch.
Also wir versuchen einen Shop online zu stellen bis Ende der Woche, damit man die T-Shirts erwerben kann. Ihr müsst dringend wieder anfangen, unsere Dirk Funks YouTube-Videos zu teilen.
Ente.
Und zu kommentieren, Ente. Und ich glaube, das waren die zwei Sachen. Entschuldigung, Dirk.
Ja, das ist ja okay. Das hat sich jetzt so angehört, jetzt kommen noch zwei
Themen. Ich habe kein Thema, Alter. Ich bin todmüde. Ich habe kein Thema mehr. Ich wollte nur kurz sagen, dass das mit den T-Shirts, weil ich habe gelogen, weil wir letzte Woche nicht abgeliefert haben.
Ich habe auch daran gedacht, wir haben das in Timmendorf proklamiert, dass das dann letzte Woche losgeht.
Hunderte Male die falsche Info gegeben. Sowas nervt mich auch. Deswegen möchte ich mich an der Stelle entschuldigen. Wir haben das vor die Wand gefahren. Wir waren letzte Woche, ich musste Business-Termin Malle und Sebener Straße. Ich hatte keine Zeit. Und sobald der Chef hier außer Haus ist, legt der Ernie sich auf die Couch. Mit einer Decke und Heizung.
Das sind ja so mal harte Fake News. Unglaublich, dass dafür diese 2 Minuten noch geöffnet wurden.
Ja, dann klemmen wir jetzt ab, Dirk.
Lügen tut er, das ist er.
Ja. Ohne Netz.
Absolut.
ohne Netz und nationalen und goldigen und silbernen Boden.
Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Und sandigen Boden. Tschüss.